Ja, hallo, 100. Folge, ich gratuliere. Wenn ich daran denke, dass das alles mal mit dem Filmfenster irgendwo in einem Keller angefangen hat und ihr drei jetzt das zu einem richtig guten professionellen Podcast gemacht habt, ich kann nur mit Respekt zollen. Vielleicht langen sie irgendwann mal auch für einen Gastauftritt. Bleibt auf jeden Fall dran, 2026 soll ich ein besseres Jahr werden als 25. Ich werde es von euch dann ja hören. Ja, ich verbleibe mit einem Gruß aus Zürich und höre vorwärts zu neuen Folgen von euch.
Am 12. Mai 2022 ist sie erschienen, die erste Folge von diesem Podcast. Und jetzt, über fast dreieinhalb Jahre später, hocken wir da zur 100. Folge. Unglaublich viele Stunden sind in diesen Podcast reingeflossen. Und jetzt haben wir also die dreistellige Jubiläumszahl voll gemacht. Meine lieben Herren, wie fühlt ihr euch mit der 100. Folge jetzt hier live?
Selber nicht ganz 100, die zum Glück.
Wir fühlen uns noch nicht wie ganz 100, gell?
Nein, alles gut soweit. Nein, es ist cool, haben wir das soweit bisher können begleiten und hoffe auf die nächsten 100, sage ich jetzt ein bisschen provokativ. Nein, es ist cool, also es ist rund und es rundet ja unser Filmbuch heute ein bisschen ab mit unseren Top Tens.
Man muss aber fairerweise sagen, wenn ich noch schnell etwas einwerfen darf, sorry Moski, natürlich sind wir in Vollbesetzung für die runde Zahl und natürlich haben wir auch den Beginn von diesem Podcast nicht vergessen. Wir werden uns aber eine Art Spezialfolge auf eine sehr spezielle Podcast-Nummer aufheben. Heute gibt es eigentlich schön in der Reihenfolge, wie wir es angekündigt haben, die besten Filme vom Jahr 2025. Wir sind zwar schon im neuen Jahr, aber wir schauen nochmal zurück. Das ist der Plan. Einfach, dass ich das noch schnell reingeschmissen habe. Wir haben das nicht vergessen. Wir planen noch etwas, aber das kommt ein bisschen später. Was genau ist eine Überraschung? Und jetzt, Moski, ich habe dir noch fast das Wort genommen. Du bist ja auch schon lange dabei. Wir sind eigentlich alle jetzt schon eine lange Zeit.
Ja, ich bin aber das jüngste Mitglied, oder? Und das stimmt, sicher gehen ja da noch Grüße raus an Dorn, oder? Wo das mit dir hat gestartet, das wollen wir nicht vergessen. Mhm. Also da herzliche Grüße raus.
Liebe Grüße,
ja, ich bin das jüngste. Ja. Genau, und ich bin das jüngste Mitglied, aber jetzt ja knapp 3 Jahre bin ich jetzt dabei. Genau. Und eigentlich sollten wir ja heute mit Champagner anstoßen. Gestern hatte ich ein Glas Wein gehabt, heute habe ich nur traurig ein Tee neben mir.
Ja, Moment.
Einfach für uns
Mäntig ist, wo wir neutral aus, ja, genau, ganz seriös.
Mäntig ist, wo wir da aufnehmen. Und ja. Aber ja. Gleich wollen wir das ein bisschen zelebrieren. Und es eignet sich da besser auch als die besten Filme vom Jahr, oder?
Und genau.
Wie auch, da freuen wir uns auch immer drauf auf die Liste, weil wir wissen ja eben wieder nicht voneinander, was wir haben da auf diesen Plätzen und ob die in die Top 10 reinkommen oder nicht. Aber was wir wissen, sind Box-Office-Zahlen, also die meisten Kinoeintritte von letztem Jahr. Und die kann ich schon schnell durchgehen. Wenn das für euch okay ist oder wollt ihr da noch etwas anfügen an die 100. Folge?
Nein, wir freuen uns drauf. Jetzt gehen wir voll rein. Es passt ja auch ein bisschen. Folge 100, die besten Filme vom Jahr. Ich meine, das ist ja auch ein Jubiläum wert. Also, wenn wir schauen nochmal zurück, ist doch auch irgendwie, es passt ja eigentlich, würde ich sagen.
Genau. Remember. Also, dann gehe ich gerade hier rein und der Superheld hat es auf die Szene geschafft vom Boxoffice mit 600 Millionen, ein bisschen mehr, und der Superman ist da auf dem 10. Ich habe den immer noch nicht gesehen.
Ja, aber du...
Ich bin ihn schauen, ja.
Ich ist trotzdem für das, dass der James Gunn ja gesagt hat, ich wiederbelebe das DC-Universe eigentlich ein kleiner Miss, oder? Für die Ansprüche, die man hatte. Ich glaube, ja, man hat... Also mit dieser Franchise-Neustart hat man, glaube ich, schon eine Milliardeneinnahme erwartet, glaube ich. Also das ist, glaube ich,
schon erwartet. Ja, wobei, ich glaube, vielleicht muss man dort auch sagen, ist natürlich immer auch ein Risiko dabei gewesen, wo sie eingegangen sind, um das Ganze ein bisschen zu rebooten, Soft-Reboot zu machen. Ich glaube, das haben sie schon auch ein bisschen auf der Rechnung gehabt. Denke ich schon, bei den Warner Studios. Mal, weil man schenkt ihm ja das Vertrauen in dem Sinn. Also, dass die Projekte laufen ja jetzt weiter und laufen weiter an. Natürlich braucht es den finanziellen Erfolg auch. Aber ich denke, gerade heute, wo eben die Übersättigung hat stattgefunden, wo wir hier schon manchmal diskutiert haben, Superhelden haben es nicht im Ganzen so einfach wie auch schon.
Das ist übrigens der beste Superheldenfilm. DC hat also Marvel geschlagen, es kommt nicht mehr nachher.
Das ist auch wieder ein Statement.
Genau.
Dann gehen wir weiter. Auf dem 9. ist der Formel 1 Film mit dem Brad Pitt. Den habt ihr nicht gesehen, gell?
Ich habe ihn gesehen.
Ich sage mal schon etwas, er wird noch auftauchen.
Okay. Ich habe das Gefühl, wir reden heute noch drüber.
Okay, das ist gut.
Ohne zu viel verraten, aber es könnte sein. Ob gut oder schlecht, sehen wir noch.
Genau, wir gehen ein bisschen raster durch jetzt, durch die Liste, weil wir ja nachher noch viel reden. Genau, auf dem 8. ist die Neuverfilmung oder die Live-Action-Verfilmung von How to Train Your Dragon. Und dann haben wir ein Anime auf dem 7. mit dem Demon Slayer Film. Auf dem 6. bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Jurassic World Rebirth. Und
das
dann haben wir...
Das ist ja. Wir haben ja im Podcast darüber geredet. Ich glaube, excusez, wenn ich es jetzt gerade so wüst und ein bisschen abfällig sagen, aber ich glaube, ein Dinosaurier könnte noch auf die Leinwand kacken, die Leute würden es schauen. Egal wie schlecht der Film ist, es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Und der ist ja klar, oder? Der nächste ist schon am Start. Oder?
Ja.
Dann haben wir auf dem 5i einen Minecraft-Film, wo knapp nicht Milliarden geschafft hat. Dafür hat es geschafft. Ja, dafür hat es geschafft Lilo and Stitch. Mit eine Milliarde. Und auf dem 3, erstaunlich, erst irgendwie 3 Wochen im Kino, Avatar, Fire and Ash, ist schon auf dem 3. Ja, schon über 1 Milliarde.
Also die Franchise zieht noch. Aber ob sie die 2 Milliarden wird knacken, die ja der Cameron sich ein bisschen vorgenommen hat, mal schauen.
Ja. Aber ist jetzt die meist geschaute Trilogie? Also,
ever, ja.
Ever.
An Kino-Eintritten gemessen. Genau, dann auf dem 2 haben wir Zootopia 2. Und auf dem 1, was schon lange klar war, ist Netza 2. Und dort ist einfach erstaunlich.
Ich glaube, der Einzige, der den gesehen hat. Habt ihr den gesehen?
Ja, wo willst du noch auch schauen, oder?
Ja, ich hatte Möglichkeiten, darum. Aber genau. Ihr habt noch nicht,
Nein, noch nicht gesehen.
Und eben, das ist das Erstaunliche dran, oder? Von diesen 2,2 Milliarden Einnahmen sind nur 23 Millionen in Amerika. Und der Rest, also kannst du einfach davon ausgehen, dass das alles von China
ist. China.
Genau.
Ja, er ist auch, ist auch sehr wenig ausgestrahlt worden in Europa und Amerika, eben, international. Er ist ganz kurz, ist er sogar in der Schweiz gelaufen, bei uns hier. Und, aber nur in sehr auserwählten Kinosäle, ganz kurz. Also, speziell, ja.
Ja gut, dann haben wir das durch und dann bin ich gespannt. Wir haben es schon gehört, vielleicht ist der eine oder andere da in unserer Diskussion drin und dann starten wir gleich. Und ich starte heute nicht, weil ich bin gestern bei der Serie gestartet, wo wir das haben aufgenommen als erstes. Und dann überlasse ich jetzt das Wort zuerst jemandem anders.
Ja gut, ich starte halt schon mal. Ich nehme das mal an mich, den Startschuss zu geben.
Gang rein.
Ich gehe rein.
Etwas wollte ich einleitend noch sagen. Und das könnt ihr vielleicht auch noch schnell diskutieren. Ich habe es eben nicht so ein cooles Kinojahr gefunden. Oder mit den neuen Filmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. bin ich etwas enttäuscht gewesen und darum habe ich auch hier auf den hinteren Plätzen jetzt da recht viel umgeschoben. Wo ja, ich nicht gewusst habe, was soll ich jetzt da ins 9, in 10 reinnehmen oder erst auf die 15 setzen oder irgendwie so. Und habe mich da wirklich extrem schwer da viel mehr als die letzten Jahre oder auch bei den Serien. Aber das ist auch dran gelegen, weil es einfach nicht die Knallerfilme, sorry, hatte, wo ich einfach ganz klar vorschieben
konnte. Das ist im Fall noch ein guter Hinweis. Also bei mir ist jetzt Blockbuster-Kino hat nicht funktioniert für mich im 25. Noch schnell auf das eingeschwungen. Es haben auch viele die kleinen Filme gepunktet, also kleinere Produktionen, die ich jetzt auch gefasst habe, vor allem wird es vorhin so sein. Und was man auch noch sieht, jetzt gegen Ende Jahr sind gute international qualitative Filme, die aber bei uns jetzt gerade noch nicht angelaufen sind oder erst am Anlaufen sind. Oder?
Genau.
Wo jetzt hier in meiner Top
Oscar-Kandidaten sind zum Teil.
Oder Golden Globes zum Teil auch hochgehandelt werden. Oder? Also da gibt es ganz viel anderes, wo eigentlich honoriert könnte werden, aber einfach bei uns noch nicht angelaufen ist. Oder? Also da muss man auch sagen, eben No Other Choice, zum Beispiel Marty Supreme, Hammond, oder es laufen ganz viele gute Werke, die einfach im 25 erst zu Amerika.
Ja, aber weißt du, das hast du in den Vorjahren auch. Die Verschiebung hast du immer drin, oder?
Manchmal mehr, manchmal weniger, und von
den letzten Jahren, also, weißt du, wenn etwas Gutes ist rausgekommen, hätten wir es ja jetzt in der Top 10 hier drin, was andere vielleicht in der letzten Ranking-Folge hatten. Aber ja.
Ich werde auch noch schnell etwas einwerfen zum. Und zwar zum Kinojahr auch. Ich finde, es ist vor allem ein schlechtes Jahr für das Genre Action, für Actionfilme. Ist wirklich.
Du hast auch keine Fast and the Furious rausgekommen.
Ja, ich rede von guten Actionfilmen. Nein, das Action-Genre, das mir ein bisschen am Herzen liegt, wenn es gut gemachte Action ist, wo wirklich gut unterhalten, die hat einfach wieder gefällt. Wir haben so viel Schrott gehabt das Jahr. Wieder der Jason Statham als Bauarbeiter in einem Working Man, die grösste Gurke vom Jahr, die ich je gesehen habe. Wirklich absoluter Schwachsinn. Nobody 2 war schon so eine lustlose Fortsetzung gewesen. Die Europäer haben es auch noch probiert mit Shadow Force. Das war so ein Quark gewesen. Der Gorge wollen wir wirklich nicht mehr drüber reden. Wirklich nicht. Es ist wirklich. Also Ballerina war auch so ein lustloser Spin-off gewesen. Also man könnte die Liste ewig fortsetzen. Das Action-Kino hat nicht gebrilliert das Jahr, finde ich. Es gibt diverse andere, die da noch reingehen. Und mein zweites Genre, das mir auch immer sehr am Herzen liegt, ist die Science-Fiction, wo ich keinen einzigen, nur im Ansatz, Science-Fiction-Film jetzt in meiner Top 10 habe. Und es ist auch keiner in die näheren Grenze gekommen. Also, ja.
Mhm.
Ist einfach leider so. Ist ein schlechtes Jahr für die zwei Genres gewesen, aus meiner Perspektive. Habe ich einfach auch noch ein bisschen wahrgenommen.
Ja.
Ja, allgemein eigentlich für das Blockbuster-Kino. Eben, mir dünkt einfach, dass dort viel Qualität ist verloren gegangen und man muss ein bisschen suchen, eben in den Filmen, in den Scripts. Vielleicht ist das auch noch ein Nachwehr, das wir hier leben, vor allem drehbuchtechnisch zum Teil. Von dem Jahr, jetzt von dem 25.
Vom Streik,
den es hat gegeben und. Die Produktionen sind verschoben worden. Mhm. Also, gelobe dem, dass wir im 26. jetzt wirklich ein bisschen in allen Genres übergreifend ein bisschen mehr Qualitäten können sehen. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube.
Also die Aussichten sind ja gut auf das Kinojahr, da gehen wir dann später noch drauf ein.
Genau.
Da kommen ein paar heiß erwartete Filme.
Ja,
aber
ja,
das
ja.
Ist jetzt heute nicht noch so. Jetzt schauen wir zurück. Genau, die Blockbuster sind auch ein bisschen verschoben worden und darum sind wir jetzt gespannt, was du, Tommy, auf dem 10 hast in diesem Fall.
Tommy?
Ja, wir haben vorher schon kurz darüber geredet und du bist der, ja, ich kann noch schauen, soweit ich weiss, und das ist eben der F1. Der F1 hat es bei mir zwar nur, sage ich Anführungsstrichen, auf die Szene geschafft, aber ich finde, er ist wirklich grandios umgesetzt. Ich habe hier beim Schaumal immer wieder gesagt, Filme mit Fahrzeug, Auto, das ist immer schwierig, schwer umsetzbar. Du hast vorher Fast and the Furious gesagt, das ist nur noch CGI-Gedöns und irgendwie out of space, oder? Die Autos können gleich Flügel und können fliegen. Nein, Und hier sehen wir jetzt mal einen Racer-Film, einen F1-Film mit dem Brad Pitt, der wirklich gut umgesetzt ist. Vor allem visuell hat mir der Film, wir haben hier auch schon darüber geredet, über den, also Ton und Bild, wahnsinnig schön, Cockpit-Perspektive, jemand, der Formel 1 liebt, und du bist ja da, glaube ich, auch drinnen, gell, Moski? Mhm. Ist super umgesetzt und ich finde, gerade eben für Motorsportfans funktioniert das gut. Die Story ist keine Bäume aus, es ist so ein abgekaufter, im Ruhestand zurückkehrender Fahrer, der Brad Pitt spielt, in ein Team, das fast bankrott ist und was sich dort wieder in Szene setzt und dann Hand in Hand mit einem Youngster, einem Teammate von ihm, gespielt von Damon Idris, das Team wieder so aus der Bredouille retten mit gewissen Erfolgen. Und das macht er auf eine ganz eigene Art. Und ja, und Javier Bardem sehen wir auch noch als Teamchef dort. Und ich finde, es ist gut geschrieben und vor allem eben Bilder. Wie du hast gesagt, sie waren mit dem Formel-1-Zirkus unterwegs gewesen. Ich denke, wir werden auch noch etwas über den hören. Jetzt habe ich gerade viel gesagt. He?
Ich sage jetzt bewusst noch nichts.
Ja, ich kann sagen, ich bin froh, ist er in der Top 10. Das war eben genau so ein Film, der bei mir immer so hin und her geschwankt ist. Ich habe ihn jetzt nicht reingevotet in die Top 10. Er ist bei mir knapp drunter, aber ich habe ihn auch sehr gut gefunden. Und eben, wie du sagst, die Story kennt man so ein bisschen, der Underdog, der vielleicht da auftrumpft oder sollte auftrumpfen. Und aber es muss eben auch nicht immer, weiss nicht was, eine ausgeklügelte Story sein. Weisst, wenn die Dramaturgie funktioniert, wie es eben früher hat funktioniert, dann gehen die Leute immer noch schauen und sind da dabei. Und wir haben es vorhin gehört, ist auch im Kino gut besucht gewesen und kam jetzt auf Apple TV Plus, das heisst ja nicht mehr Plus, aber mit dem Abo hat, dort schauen. Genau.
Yes, mein Szene. Ja, Mephisto, wie hast du es mit deinem Zähne?
Ich habe auf dem Zähne den ersten Horrorfilm.
Juhu, Horror ist gut!
Genau. Ich glaube, ich könnte mir noch vorstellen, dass der da weiter vorne gewotet hat, dass wir da Differenzen haben. Vielleicht täusche ich mich. Mein Zähne ist Weapons. Ist bei mir ein bisschen weiter hinten eingelagert. Es ist ja so, Weapons kann man, glaube ich, zusammenfassen, ist der Hype-Horrorfilm vom laufenden Kinojahr gewesen, also vom letzten Kinojahr. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Das seht ihr auch so. Also ich glaube, es ist über mehr kein Horrorfilm im letzten Jahr im Mainstream mehr geredet worden als über den. Ich finde ihn sehr gut. Er ist auch verdient in den Top 10. Er hat es knapp bei mir nur reingeschafft. Ich glaube, bei vielen ist er in den Listen innen weiter vorne. Ich habe aber gemerkt, je länger dass ich über den Film nachgedacht, desto weniger gut ist meine Bewertung in der Nachperspektive geworden. Oder? Und jetzt weiss ich nicht, bevor ich viel über Inhalt sage, kommt er noch mal, weil dann können wir die Diskussion auf später verschieben, weil dann würde ich jetzt abklemmen, oder?
Weil ich muss gerade einschwingen. Das, was du hast im Gegenteil, dass er so gegen hinten geschoben ist worden, ist bei mir gerade ein Gegeneffekt gewesen. Ich habe immer überlegt, hey, welche Horrorfilme haben mich nachträglich immer noch so ein bisschen triggert oder beschäftigt visuell. Und bei Weapons ist das stetig immer da gewesen, dass ich gefunden habe, das ist so ein mehrschichtiger Horror-Movie. Also er ist nicht so explizit, aber er beschäftigt einen, weil er einfach klug geschrieben ist, finde ich. Und darum ist das bei mir ein bisschen behaftet und hat sich irgendwie mega geführt geschoben.
Also. Ja, in der Retroperspektive habe ich einfach vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich kann das nicht sagen. Irgendwie bin ich nicht 100% zufrieden gewesen. Ja.
Okay.
Also ich bin ein bisschen mit aber wir können ja auch nochmal drüber.
Ich denke, er kommt auch nochmal. Wir verschieben die Diskussion auf nächstes Mal. Genau. Ja.
Dann bin ich dran, mit meinem Zähne. Genau, das war eben so ein Film, der da so immer on und off in die Top 10 reinkam. Und es ist eigentlich schon ein älterer Film. Viele haben den eben schon letztes Jahr im Ranking innen gehabt. Bei Onairs jetzt im 25. gesehen. Und es ist ein wichtiger Film, darum habe ich jetzt reingenommen. Und das ist The Seed of the Sacred Fig. Also der Saat vom heiligen Figenbaum auf Deutsch. Und dort sind wir in der politischen Unruhe von Teheran innen. Darüber möchte ich besinnen, wo die Frauen da ihre Kopftücher haben abgenommen und sind auf die Straße rausgegangen. Und wir begleiten dort eine Familie mit zwei Töchtern. Und der Vater ist Untersuchungsrichter neu und nachher verschwindet seine Pistole. Und er beschuldigt dann die Töchter. Und dort geht es dann so ein bisschen hin und her, kann das aber nicht beweisen. Und es ist so eine Auflehnung von diesen Töchtern, die zum Teil ja auch nicht voll in diesen Unruhen oder bei diesen Demonstrationen dabei sind, aber so am Rand. Und so immer wieder schauen. Und man sieht Originalaufnahmen von diesen Unruhen immer wieder, die werden eingeblendet. Und ja, es ist einfach so ein wichtiges Zeitzeugnis, auch wenn es keine Dokumentation ist, von diesen Unruhen und von dem Patriarchat, das dort eigentlich herrscht. Auch die Frau ist immer so zwischen innen, oder die Mutter, wem hilft sie jetzt? Hilft sie jetzt den Töchtern oder tut sie jetzt zum Mann haben? Und ja, es ist wirklich ein wichtiger und guter Film. Er hat dahinter raus ein bisschen Länge und es geht so ein in eine Richtung, wo ich mir ein bisschen anders hätte gewünscht gegen Schluss, aber nichtsdestotrotz habe ich das, ja, eben wie gesagt, sehr gut und auch wichtig empfunden, darum auf meinem Zähne. Ich weiss gar nicht, ob ihr den Film
gesehen habt. Ich habe den nicht gesehen. Du hast ihn schon mal empfohlen und darüber geredet. Ich merke, da bleibt etwas eindrücklich hängen, wenn du
den ich muss den noch nachholen, ja. Genau. Ja, eigentlich gerne also so politische Filme, ja. Finde ich eigentlich sehr, sehr interessant.
Und der Regisseur, der Mohammad Rasulov, hoffe, das richtig ausgesprochen, ist also auch im Exil. Also ihr seht, da passiert etwas. Mhm. Ja, das ist nicht ganz so einfach, das abzudrehen. Yes.
Ja.
Tommy, Number 9.
The Number 9 ist Wake Up, Dead Man. Eine Netflix-Geschichte, also aus der ganzen Knives Out-Serie. Mittlerweile ist es ja Trilogie. Es wird dort auf dieser, wie soll man sagen, es ist ein bisschen Agatha Christie-Vibes, oder so mit dem ganzen Mystery-Crime, schwarze Komödie ist es ja auch noch ein bisschen. Und ja, ich habe mich einfach amüsiert. Und es ist wirklich auch spannend gedreht und gut gemacht. Ich glaube fast, wir könnten darauf zurückkommen, nehme ich an.
Ja. Und zwar eher gegen Schluss von Diskussion.
Aha. Ich sehe. Ich verrate noch nicht zu viel. Aber wir haben ja Daniel Craig hier in Hauptrolle als Ermittler, Privatdetektiv Benoit Blanc. Also wir kommen auf das garantiert wieder zurück. Ich habe es in meinen Top 10 auf dem 9.
Ja, das finde ich, da haben wir da ziemlich Diskussion in dem Fall. Der ist bei mir muss da ziemlich abscrollen.
Okay, gut. Also ja, Mephisto, gib uns dein 9.
Yes, der einzige, vorher habe ich mich, das ist natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken gsi, wo ich Actionfilme und Science-Fiction erwähnt, insbesondere das Thema Actionfilm. Der einzige Actionfilm, was bei mir jetzt eigentlich da hat reingeschafft, wenn man ihn als klassischen Actionfilm bezeichnen möchte, ist Nummer 9, ist Mission Impossible, The Final Reckoning. Weil ich erstens mal gut finde, dass wir diese Reihe noch hatten. Ich finde es gut, dass er sicher nicht der Stärkste ist von dieser Reihe, aber dass er seine Qualitäten hat und die Machart immer noch durchzieht und dass der Tom Cruise, der ja eigentlich stellvertretend für das alte Kinogenre ist oder die alte Kinoart, wo man da noch zelebriert, mit viel handgemachtem und echter Action und Stunts und das, was er ja wirklich propagiert seit Jahren, dass das irgendwo noch muss abgebildet werden muss. Das ist der einzige Film, der das eigentlich noch abbildet, weil ich habe vorher ja diverse Actionfilme aufgezählt, die sind entweder schlecht gemacht oder versinken in schlechtem CGI oder versinken in grausam schlechten Storys, haben nicht wirklich gute Charaktere, haben nicht interessante, mitreissende Bilder. Und das alles ist eigentlich so ein bisschen am Sterben und das ist ein bisschen schade. Und ich finde, der Tom Cruise hat es zwar nicht perfekt geschafft, die Reihe können abzuschliessen. Der Film hat seine Fehler, ich habe ihn auch nicht überbewertet. Aber er ist für mich immer noch der bestgemachteste und am Ende auch der interessanteste Actionfilm für mich vom Jahr gewesen, in einer Grossproduktion. Im kleinen asiatischen Kino, europäischen Kino gibt es durchaus da noch ein, zwei Sachen. Aber wenn man es jetzt so ein bisschen Mainstream auftut, ist es der, der mir wirklich noch ein bisschen hat, an einer Heimax-Leinwand noch ein bisschen hergepresst. Und sonst ist einfach nicht viel gewesen, aus dem Genre aus.
Das stimmt. Also er hat es bei mir ganz knapp nicht geschafft, The Final Reckoning. Aber das, was du sagst, ist eben schon, der Tom Cruise versteht Action-Kino, oder dass er die Stunts alle selber macht, praktisch in dieser Mission Impossible-Serie und. Also das muss man ihm wirklich zugutehalten, wie du sagst, Kulissen, Drehorte, nicht irgendein Volume, oder sie gehen her, drehen das vor Ort, geben sich Mühe wie zu den alten, grossen Zeiten von Hollywood. Das ist eigentlich so ein Remember, wie du sagst, genau, zu dem grossen, alten Action-Kino. Und ich habe das verstanden, dass du ihn hier hast reingenommen. Bei mir ist er wirklich knapp dran vorbeigeschrammt, weil das finde ich auch, ich bin auch ein Fan von dem alten Action-Kino. Ich hoffe, sie besinnen sich vielleicht auch ein bisschen zurück zu dem. Eben gerade weil es Sinn gibt, auch wieder schöne Kulissen, geiles Action-Kino, coole Stunts wieder einzuführen. Und das ist Hollywood stark abhanden gekommen.
Ja.
Genau.
Ja, gebe ich. Also ich habe auch nicht in den Top 10, bei mir ist er auch knapp nicht reingekommen. Und ich kann das aber verstehen. Und auch was dir sagt, also ich habe auf meinem Blog, mache jetzt schnell schamlos, ein bisschen Werbung auf moski.ch, einen Beitrag geschrieben über «The Last Action Hero», wo eben der Tom Cruise ist, und ich habe dort noch ein bisschen recherchiert, oder was er alles für Stunts gemacht und wie Menge Weltrekord das er hat. Auch mit diesem neuen Film hat er jetzt, glaube ich, 12 Sprünge mit einem brennenden Fallschirm, ist er jetzt im Guinness Buch der Rekorde. Also das muss honoriert werden und das gibt es eben nicht mehr. Oder? Ich habe dort auch die Frage gestellt, ja, wer tut ihn dann beerben jetzt, oder, wo das fertig ist?
Es gibt eben nicht viel, da, das so
genau, da klafft ein bisschen ein Loch. Und darum finde ich das gut, hast du den in die Top 10 reingewählt, das kann ich nachher vollziehen. Oder wenn er nicht perfekt ist. Oder? Aber genau.
Yes.
Und dann habe ich auf dem 9. wahrscheinlich einen Film, wo sonst in keiner Top 10 Liste auftaucht, wo ein kleiner Film ist und unter ist gegangen. Es ist ein Mystery-Thriller und das ist Caddo Lake. Ich weiss gar nicht, ob ihr beide den wahrscheinlich
gesehen habt. Nein, aber lustigerweise letztes Wochenende Kollegen von mir haben mir gesagt, das ist der neue Shyamalan-Film, gell? Ist das richtig?
Nein.
Oder nicht? Nein. Ah. Nein. Ich habe eben noch nicht gesagt, aber geht so richtig Shyamalan, stimmt das? So ein bisschen von der Prämisse her kann das sein. Ich habe nichts darüber gesehen, nichts gelesen.
Jetzt ist mir der gerade
empfohlen worden.
Das ist ein anderer, ich weiß nicht mehr, wie der heisst. Eben der Caddo Lake, also C-A-D-D-O. Mhm. Und hier verschwindet ein 8-jähriges Mädchen, so ein bisschen auf mysteriöse Weise, wir weiss nicht genau wo, und dann geht die Suche los und das bringt so ganz seltsame Tatsachen zu Licht. Und jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr weiter erzählen, weil es eben so ein bisschen mystery-mässig ist und das müsst ihr selber erleben. Und die einfach so 2-3 Mal in diesem Film so einen Moment gehabt, was so bäh macht, oder? Wo ein Licht aufgeht und irgendwie wie alles verstehst in diesem Augenblick. Aber nachher gibt es eben noch so 2-3 Momente so weiter und das habe ich sehr, sehr gut gefunden, wie das der Film hat gemacht. Und darum wollte ich eben nicht zu viel erzählen. Schaut das selber und erlebt das, wie es dort aufgeht. Ist sicher auch nicht der perfekte Film, aber es ist so bei mir halt die Erinnerung geblieben. Genau, bleiben hängen. Als Mystery-Thriller Caddo Lake könnt ihr einfach ein Video on demand mieten überall. bei diesen Anbietern.
Yes. Ja, jetzt fahre ich natürlich straight weiter mit meinem 8. Und der Yorgos Lanthimos hat es reingeschafft in meine Top 10. Und es ist Bougonha. Ich weiss nicht, ob wir noch darüber reden. Ich tue da mal die Frage.
Extrem underwhelmed gewesen, du. Da bist du auch ein Exot. Ich bin ja wirklich Lanthimos, aber jetzt bin ich gespannt. Sorry, ich wollte nicht gerade ins Wort fallen. Aber nein, ich habe ihn gesehen, aber bin nicht reingekommen. Bin gar nicht
reingekommen. Ich bin reingekommen, weil ich habe es eben gleich recht frech gefunden. Er steht in der Kritik, der Film. Aber bei mir ist einfach auch der Jesse Plemons in seiner Rolle als Teddy, der Verschwörungstheoretiker, der zusammen mit dem Brütsch, mit seinem autistischen Brütsch, Don, gespielt vom Aidan Delibes, jetzt habe ich es noch fast falsch gesagt, der selber auch Autist ist und so. Also die im Duett, Diane, alias Emma Stone, Michelle, Pharmakonzernfrau entführen und werfen ihr vor, dass sie ein Alien ist. Und die Prämisse hat mich eigentlich noch so ein bisschen beschwingt und köstlich gedünkt, weil es hat dann gleich seine Momente hin und her, schwarzhumoristisch, manchmal driftet so eben ab in eine Satire mit Verschwörungstheorien und Science-Fiction-Attitudes. Aber er ist gleich irgendwie bei mir geblieben hängen. Und das ist für mich ein positives Zeichen, weil es gibt so viele Filme, die bei mir keine Wirkung mehr erzielen. Und der hat bei mir irgendeine Wirkung erzielt. Ich kann es auch nicht erklären. Es ist auch nicht typisch Lanthimos, finde ich jetzt, auch bezüglich Kamera, vielleicht in der Dramaturgie manchmal und so. Aber vom Cast natürlich ganz klar, weil eben das sind ja seine Favorites, Emma Stone oder Jesse Plemons. Aber es hat mich wirklich immer wieder so ein bisschen erstaunt, wie er Charaktere, es hat so stille Momente und dann eskaliert es wieder völlig und wird völlig irr und so, wie sie aufeinander eindreschen, aufeinander losgehen. Und der Jesse Plemons hat hier für mich nochmal bewiesen, dass er ganz ein vielfältiger Charakterdarsteller kann sein. Und das kauft man ihm auch so ab. Und es hat so etwas eben schwarzhumoristisches dran, auch perfid am Schluss, dann eben lässt er einmal ein bisschen komisch zurück, sage ich mal, auf eine Yorgos-Art, wo er nicht ganz so auflöst, wie man sich das sicher auch gewöhnt ist. Eben, wie gesagt, mir hat er jetzt in dem Sinn gepackt, ja. Ein gewisses.
Ja, wir haben ja in einem der letzten Podcasts haben wir zusammen darüber geredet. Ich habe ihn okay gefunden. Wie du, alles, was du gesagt hast, oder Jesse Plemons, habe ich ja gesagt, gebe dem endlich eine grosse Hollywood-Rolle, also in der Hauptrolle. Der spielt wunderbar, aber nichtsdestotrotz hat es ihn gleich nicht ganz in meine Top 10 hineingelenkt.
Ja, ich habe es schon ein bisschen angetönt. Ich bin einfach nicht so begeistert gewesen, nachdem ich ja wirklich seine letzten Filme wirklich höher gerankt habe für mich persönlich. Bin ich hier nicht so reingekommen. Ich muss aber auch dem Tommy recht geben. Also die schauspielerische Leistung, insbesondere von Jesse Plemons, die ist hervorragend. Mein grösstes Problem, erstaunlicherweise in diesem Film, hatte ich mit der Emma Stone gehabt. Warum, weiss ich nicht. Ich bin einfach in den Charakter nicht reingekommen. Es hat mir nicht so gepasst. Darum war er bei mir kein Kandidat für vorne rein, sage ich jetzt mal. Weil er doch auch als Kritikerfilm, den er ja sein will, der irgendwie nicht ganz für mich schlüssig können verheben, sage ich jetzt mal. Ja, wir gehen nahtlos weiter, oder?
Absolut.
Wo bist du drin?
Wir machen einen ganz frechen Change. Geh du mal zuerst.
Das kann sein, dass wir, bin jetzt unsicher, der wird dem auch viel gelobt, aber ich weiss nicht, wie da, ob ihr den gesehen habt überhaupt oder auch da der mitzieht. Er beruht auf einer wahren Gegebenheit in einem Gefängnis, im Gefängnis von Sing Sing, so heisst nämlich der Film. Und der ist bei mir auf dem 8. Gelandet. Jetzt geben wir schnell ein Zeichen, gehen wir näher drauf ein. Geht,
du kannst loslassen. Bei mir ist er nicht in der Top
10. Bei mir ist er auch nicht drin.
Also, wie ich schon gesagt habe, hat es wirklich gegeben. Sing Sing heisst das Gefängnis und dort war der Divine G drin. Und die haben dort drin ein Theater gemacht, wo sie dann spielen mit diesen Insassen. Und der Coleman Domingo spielt der Divine G. Aber sonst spielen dort auch mehrheitlich wirklich Laien-Schauspieler mit, die eigentlich eben in diesem Gefängnis drin sind. Also, oder jetzt schon wieder draussen. Aber auch dort sonst noch nie an einem Ort mitgespielt haben. Und das ist so gut gemacht und hat so viel Herz da drin. Klar erfahrt man etwas über die, aber es geht eigentlich wirklich dort um Personen und um Beziehungen und was eben das Theater ihnen auch gibt, oder dass sie wie etwas haben und so ein bisschen die Menschlichkeit wieder finden, wo natürlich durch das, dass sie irgendetwas Dummes haben gemacht, aber natürlich auch, weil sie jetzt im Gefängnis sind, sie so wieder ein bisschen zurückbekommen. Und das ist wirklich sehr gefühlvoll, viel Herz und ja, da drinnen wahnsinnig gut gespielt, eben auch von Nicht-Schauspielern, wo man gar nicht weiss, erst im Nachhinein, wenn man das dann geht, nachschauen. Also wirklich eine ganz grosse Empfehlung, Sing Sing, und könnt ihr jetzt schauen, eben auch überall im Video und demand.
Yes.
Platz 8, mein zweiter Horrorfilm. Ich kann fast meinen, ich bin jetzt neuer Horrorfan. Also ich weiß nicht.
Ja, das nächste Mal musst du mitmachen im Schocktober.
Im Schocktober muss ich mich da mehr engagieren, ich sehe das. Mein Platz 8 ist Bring Her Back. Und zwar ist für mich der bessere Horrorfilm als Weapons gewesen, in der Retrospektive, nochmal auf das bezogen genommen. Er hat mich in den Bildern mehr beeindruckt. Ich habe ihn irgendwie interessanter gefunden. Und er ist nicht kritikfrei, absolut nicht. Er ist insbesondere gerade im letzten Drittel ein bisschen durchschaubar, wenn man dann weiss, wo die Reise hergeht. Ich habe ihn als kleine Horrorproduktion, aber sehr mit einer grossen Atmosphäre so ein bisschen im Gefühl. Und er hat bei mir auch mit den Bildern, insbesondere um jetzt die Szene nicht komplett zu verraten, die am Küchentisch, die Szene mit dem Messer, die hat mich doch ein bisschen nachhaltig verstört. und die den Film haben gesehen, die wissen, von was sie reden. Vielleicht kurz zusammengefasst, ich muss auch wieder zu euch schauen, kommt der bei euch noch vor oder nicht? Weil sonst würde ich noch darauf eingehen, um was geht es. Im Grunde genommen geht es darum, dass zwei Kinder, die zu sogenannten Foster Parents kommen, ein Kind davon hat eine Sehbehinderung. Die erleben dort, werden aufgenommen von einer Frau, die das auch immer wieder mal macht. Und in dem Haus, wo sie nachher einziehen, hat es bereits einen Gil, der dort lebt. Und der verhält sich relativ seltsam. Und irgendetwas bei dieser Frau und dem Gil scheint da nicht mit rechten Dingen zu und her zu gehen. Und aus dem heraus entspinnt sich nachher eine Art, eine Story rund um die Familienkonstellation und auch um die Situation von diesen Waisenkindern. Insbesondere hervorzuheben ist hier die schauspielerische Leistung von der Hauptdarstellerin, die selber eine Sehbehinderung hat, und zwar auch in echt, das ist nicht gespielt, und das ist wirklich, hat mich wirklich sehr beeindruckt, was sie da spielt, und es ist für mich ein kleiner Überraschung gewesen, und ich habe zuerst ein bisschen durchschnittlich bewertet und er ist für mich so in der Nachbetrachtung immer wie besser geworden. Also so ein bisschen das umgekehrte Phänomen, das der Tommy beschrieben hat jetzt bei Weapons, habe ich jetzt bei diesem Film gehabt. Und er ist für mich wirklich, er ist reingekommen und man merkt, ich habe einfach immer noch das Gefühl, bei den Horrorfilmen in gewissen Teilen probiert man sich noch ein bisschen aus. Und wirklich, Sally Hawkins ist grossartig, Billy Barrett ist grossartig und wie gesagt, also dort ist wirklich Qualität für mich so einen kleinen Film rum gewesen. Genau, darum habe ich den vorgewotet.
Ja, da bin ich bei dir, also bei mir auch Four Weapons im Ranking in, kann ich nachvollziehen, einfach, ist natürlich auch ganz anders, oder, als Weapons aufgebaut. Aber ich finde, sitze ich es hier besser durch, kommen wir ja dann nochmal dazu, als bei den Weapons, wo es dann gegen Schluss so ein bisschen
Genau, Zora Wong, die habe ich noch vorenthalten, ist die asiatische Darstellerin mit einer Sehbehinderung, die das wirklich sehr grossartig in diesem Film macht. Das wollte ich noch schnell nachschieben. Ich bin durch mit meinem Platz 8.
Yes, dann hake ich gerade auf den Platz 7 ein. Dort ist nämlich der Weapons bei mir verortet. Und das hat eben wirklich auch ein bisschen für mich einen persönlichen Grund, wie alle Wertungen, die wir ja abgeben. Weil ich habe gefunden, eben, er will nicht so explizit Body-Horror sein, er hat so Momente, wo er ein bisschen blutig ist, aber es geht ja mehr eben hier in der Prämisse darum, dass eben Kinder verschwinden zur gleichen Zeit, in der Nacht, und dann sie mit ausgestreckten Armen davonlaufen, nimmt ja Bezug auf das Mädchen, das verbrüht wurde im Vietnamkrieg und so. Auf jeden Fall, das ist nur so ein Sidekick, der Zach Cragger hat ja das inszeniert, Regie geführt und Autor gesehen, und ich finde einfach, es hat gute Rollen, es ist ein mehrschichtiger Film, darum habe ich gefunden, Julia Gardner ist dort ja die Lehrerin von dieser verschwundenen Schulklasse und leidet dann, wird unter Verdacht gestellt, dass sie mit dem etwas zu tun hat. Der Josh Brolin als Familienvater, der dort noch eingewoben wird, und dann gibt es noch in Nebenrollen Elden Reich. Und es hat für mich eigentlich so ein Stimmungsbild gegeben, dass es nicht explizit auf das klassische Horrorgenre abzielen, sondern es ist eben so ein bisschen mehrschichtig, weil es aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Und erst nach dies nach eben sich langsam aufrollt. Er hat es gesagt, am Schluss hat er auch seine Schwäche. Aber gleich durch den Film durch bin ich eigentlich dran geblieben, weil eben der Perspektivenwechsel von den Protagonisten, wie man es vielleicht von einem Quentin Tarantino gewöhnt ist, gewesen, sagen wir à la Pulp Fiction oder andere Movies, wo plötzlich dann das Ganze wie noch einmal so wie revealed erklärt wird. Oder? Und das hat mir dann wieder speziell gedacht, weil das andere Horrorfilme so gar nicht machen, die sind einfach stringent, die ziehen es durch und so. Und hier ist noch ein bisschen mehr unter drunter gewoben worden. Oder? Aber auch der ist nicht fehlerfrei, aber ich finde, er hat sich eben bei mir so ein bisschen bild- und auch erlebnistechnisch gleich so ein bisschen eingeprägt, oder, als Event. Vor allem auch beim Storytelling. Von dem her, ich konnte ihn hier auf dem 7. Können für mich verorten. Ich
habe auch immer ein genau. Drei Viertel lang habe ich das wirklich einen wunderbaren Film gefunden und die Auflösung habe ich eben nicht so toll gefunden. Und darum
du stehst nicht so auf Open End. Also, dass die Auflösung eben, weil ja noch das Prequel wird kommen, wo eben einen darauf einschwingt. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, dass der Film...
Nein, es ist nicht nur auf den Moment rausgegangen. Nein, es ist wirklich, die Auflösung ist mir irgendwie wie zu plump gewesen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Für das, was vorher ist aufgebaut worden.
Das finde ich auch. Ja. Also das ist ohne, das, was ich gemeint habe vorher, was ich ja noch schnell ausgeführt habe. Im Rückblick habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht so aus dem Film raus, wie der Film eigentlich sich aufgebaut hat. Ich habe mir einfach für die Auflösung, für die Endung, habe ich mir mehr erwartet. Das war eines der grossen Probleme. Gewesen, ja,
aber das, ich, das ich will den nicht, ich will den auch nicht schmälern.
Nein, absolut Film, nicht. Bei allem so. Schwachsinn, den wir sonst haben, excuse, wenn ich es so sage, ist das immer noch ein grosses Highlight und auch aus dem Horrorgenre. Absolut. Aber kommt einfach nicht ganz so gross Hype für mich persönlich her, wo viele andere hatten. Sagen wir es so.
Ja, also eben, wie gesagt, ich denke, das mit den Enden der Filme ist ja eh immer etwas Spezielles. Sei es Horrorgenre oder auch andere Filme, dass sie immer in der Endsequenz, und die hat mir auch wieder umgeschrieben, übrigens bei Weapons, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil eben auch dort immer wieder heiß diskutiert ist beim Drehbuch, wie soll man den Film enden. Und dort bezüglich der kreativen Freiheit, das wäre jetzt, da machen wir ein Fass auf, oder? Eben, wie viel riskiert man dann schlussendlich? Oder wie viel kann man dort einweben? Aber eben, das steht auf einem anderen Blatt, genau. Yes,
da bin ich dran und ihr glaubt es nicht, aber ich habe auf meinem 7. einen Marvel-Film gewählt.
What?
Und zwar habe ich Thunderbolts 7. Auf. Und ich bin ja sonst, oder sind wir ja alle nicht so ein bisschen Marvel-Fan, und sie haben ja jetzt da wieder, oder was sie die letzte Zeit haben rausgebracht, und sie bauen ja jetzt eben all die neuen Avengers auf, wo er soll dann nächstes Jahr in diesem Highlight enden. Ich habe aber bei den Thunderbolts gut gefunden, dass es mal nicht nur ein Touch-Boom ist, sondern dass sie so ein bisschen die Meta-Ebene reingenommen haben, wo es ja so ein bisschen um Depressionen und so geht. Und das auch sehr schön haben umgesetzt. In verschiedenen Figuren das auch haben aufgenommen und das erzählt haben. Und das tue ich eigentlich hier honorieren. Nebst dem, dass natürlich auch Action drin ist und Florence Pugh drin ist, ja klar. Das tut das natürlich mal aufwerten.
Das tut das aufwerten, ja, ja, schon klar.
Optisch aufwerten, inhaltlich.
Es geht nicht nur um das. Genau, ja. Sie hat das gut gemacht, aber auch die anderen, die dort haben mitgespielt, und es hat ja einen guten Humor drin, eine Figur, und mit David Harbour, wo der Red, wie heisst er da,
Guardian
spielt.
Red Guardian, ja.
Genau, spielt, und ja, das hat echt für mich sehr, sehr gut gestimmt, und darum bei mir auf die 7 gewählt.
Er hat es bei mir ganz knapp im Fall nicht reingeschafft. Ich habe ihn noch knapp hinten rausgeschoben, aber ich bin dort bei dir. Genau der Faktor von dem psychologischen Element und Charakterentwicklung und Traumata oder eben dem Kollektiv, wie sie sich geben und einander helfen, daraus herauszufinden, aus ihren schweren, störenden Verhältnissen zueinander und eurer Gruppen innen. Habe ich auch grandios gefunden. Also es ist ein Marvel-Film mit fast einem Meistersubstanz und leider ist er gar nicht so erfolgreich gewesen. Und das verstehe ich, dass du das hier honorierst.
Ich sehe in der Marvel-Welt auch positiv. Ich kann all deinen Ausführungen eigentlich zustimmen. Ich finde das auch. Bei mir hat es auch knapp nicht reingeschafft, aber ich gebe dir recht, es ist ein überraschend guter Marvel-Film gewesen. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Und leider offenbar beim Mainstream-Publikum nicht so erfolgreich. Eigentlich schade, weil Marvel-Filme mit mehr Substanz, das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Aber offenbar das grosse Publikum will das nicht. Sie wollen lieber durch Kopie vom
Avatar. Genau, wo schon gestorben ist.
Um jetzt dort noch Quervergleich zu machen. Oder eben genau der Captain America, der dann im Boxoffice im gleichen Jahr einfach besser abschnitt. Oder? Also das ist halt schon erstaunlich. Oder? Für das, dass es einfach ein Gurken war. Das muss man einfach so sagen. Tut mir leid. Ja. Aber.
Wenn vielleicht noch Dinosaurier wäre vorgekommen, hätte es besser funktioniert.
Das war der Fehler. Irgendwo noch ein T-Rex und nachher rennen sie ins Kino. Das ist,
genau. Aber wenn ihr nicht noch schauen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen auf Disney Plus. Dort läuft er nämlich jetzt. Also wenn ihr den verpasst habt im Kino, dann schaut doch noch einen Marvel, der ein bisschen Substanz drin hat.
Yes. Ja, auf meinem 6 kommen wir garantiert.
Nein, es fehlt noch 7.
Aus 7 fehlt noch. Excuse.
Er will mich schon raus.
Jetzt habe ich dich schon.
Alles gut. Ihr revealt die grosse Überraschung beim 6. Aber jetzt zuerst zu meinem 7. Ist ein Film, den ich gar nichts erwartet habe. Überhaupt nichts. Ich habe eine riesige Gurke, die ich mich eineinhalb Stunden lang aufregen erwartet. Und dann habe ich ihn geschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich überrascht. Eigentlich von einem Regisseur und Drehbuchautor, den ich sehr, sehr gut finde, sehr, sehr schätze. Und dann habe ich den Trailer gesehen und musste sagen, das wird nichts. Und dann habe ich ihn geschaut, wie gesagt, und musste sagen, mal, der hat Qualität und er ist besser als das, was man wirklich erwarten würde. Und das ist Warfare von Alex Garland. Und der ist bei mir so ein bisschen im Mittelfeld, weil er mir doch auch, ich habe ihn noch mal geschaut, ich habe ihn zweimal gesehen, er geht auch nicht so lange. Und ich finde einfach, er behandelt zwar ein Thema, das im Kino extrem ausgelutscht ist. Also das Thema Kriegsfilm, egal ob es jetzt Zweiter Weltkrieg oder Irakkrieg, Afghanistan-Konflikt, you name it, Vietnam sowieso, eine grosse Kinohistorie, Kriegsfilme generell. hier ist der Ansatz von diesem realen Einsatz und dann auch die Umsetzung als Echtzeitfilm, wo ja ein bisschen Prämisse hier ist von dieser Ausgangslage, ist das sehr gut und intensiv umgesetzt. Er hat die Befürchtung, dass es eine sehr einseitig patriotische, amerikanische Sicht verzählte Geschichte wird, nicht unbedingt erfüllt, eigentlich nicht, sondern er ist doch recht ehrlich auf seine Art und er hat wirklich Bilder, die wirklich also hart sind. Im Kontext von der Situation. Nicht gar blutig hart, sondern in der Intensität, im Suspense, so was passiert, wie man wahrscheinlich in so einem Einsatz so etwas würde erleben. Und das ist gelungen und besser gelungen, als ich erwartet habe. Er ist mir recht im Gedächtnis geblieben. Und nachdem ich von Civil War eher enttäuscht war, ich weiss, da sind wir so einig gewesen letztes Jahr, aber jetzt, der Warfare, der hat mir besser gefallen und ist irgendwie in sich stringenter und konsequenter als sein letztes Werk. Und darum Warfare von mir eigentlich eine Empfehlung und mein Platz 7. Genau.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Finde ich gut. Beruht ja auf einer wahren Geschichte. Man sieht dann auch im Abspann die echten Leute, die dort in diesem Konflikt drin waren. Und ja, da geht um die Haut, weil es eben so echt wirkt, wie das übergekommen ist. Eben geht auch, weil sie das mit den Leuten, die dort das in real erlebt haben, auch haben abgestimmt und ausgearbeitet haben, das Drehbuch. Tommy, ja. Excuse, ich habe das Wort abgeschnitten.
Nein, kein Ding. Also, Mephisto hat es vielleicht gesagt, ich habe sehr viele so Kriegsfilme gesehen, auf wahren Begebenheiten oder auch fiktional. Und ich habe den gemieden. Gerade ich war ein bisschen ein Kriegsfilm überdrüssig, sage ich mal so, und habe den bis heute noch nicht geschaut, weil ich dieser Thematik gerade nicht zugewandt bin. Halt vielleicht auch aus Aktualität. Ich weiss es gerade nicht, das ist gerade nicht so mein Cup of Tea.
Gut, das ist klar, also die Weltgeschichte spielt ihm nicht gerade in die Hände, das muss man schon sagen.
Ja. Aber ja, es geht doch nicht, also mir kommt da nichts mit über, wir haben keine Ahnung, warum und wie und überhaupt, dass sie dort sind. Es ist einfach eine Mission, wo sie hergehen, so ein bisschen häuserkampfmässig, wo man einfach die Mission sieht und dann wieder fertig. Aber warum das die Mission ist und wie und überhaupt und was drumherum ist, das erfahrt man nicht. Es geht dort wirklich um die Person und um was das dort genau passiert ist.
Genau. Gut. Ja, jetzt biegen wir ein auf das 6. Hey, also ein bisschen vorweg noch, dass bei mir keine Dinosaurier im Petto sind. Nein, es ist... auf dem Titelbild ist mehr ein Kätzchen drauf mit einer Frau, die ein bisschen verstört anschaut. Wir reden hier vom Film «Sorry, Baby». Und der Film hat mich auf eine ganz spezielle Art berührt. Es ist ein ganz kleiner Film. Er ist produziert und geschrieben von Eva Victor, die hier gerade das Regie-Debüt gibt. Sie spielt nämlich auch noch zudem auch noch gerade die Hauptrolle. Es ist nämlich Agnes, und der Agnes ist etwas Traumatisches widerfahren, hat zu tun mit Missbräuchlichkeit auf männlicher Seite, will da nicht weiter ausführend werden. Also es ist ein Trauma da, das sie erleidet und dann eigentlich der Fokus auf ihrer Figur ist, wie sie mit dem eigentlich muss weiterleben. Und es sind nicht schockierende Bilder, es sind sehr subtile Sachen, auch ihrer Mimik, wie sie das Ganze erlebt hat, aktuell oder dann später, also man sieht immer auch so Ausschnitte, bevor das passiert ist, das ganze Erlebnis, und man sieht es nachher, und wie ihr Umfeld mit dem umgeht, und sie in dem Kontext drin mit dem Trauma umgeht, und ich habe das ihr abgekauft, und es ist mega stark gespielt. Ich gebe der Eva Victor viel Credits, weil sie die Zwischentöne extrem gut bereicht hat, weil ohne viel Wort sieht man oder spürt man eigentlich, hier ist etwas passiert. Und das hat sie berührt und verletzt, sehr stark verletzt als Frau. Und ich habe das wirklich stark gefunden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, rutscht er schon fast wieder vor. Also ich habe auch hin und her geschoben. Aber der 6 hat er für mich eigentlich sehr verdient. Er hat gewisse Längen. Und was man auch dazu muss sagen, für das, dass so ein bisschen auch das Schlechte vom Mann mitschwingt in diesem Film, ist es aber auch versöhnlich, auch wieder. also in sich zum Teil, also auch wieder dort, dass sie sich im Leben manchmal auch wieder zuwandt und auch den Männern wieder zuwandt. Ich habe das stark gefunden. Und das auf eine nicht heischerische Art, wie wir das anders kennen, in anderen Kontexten, Shock Value, vielleicht auch ein bisschen aus dem französischen Kino oder anders. Und das hat sie nicht gebraucht, die Bilder, die brutalen Bilder, hat sie nicht gebraucht, was ihr widerfahren ist. Und das macht für mich den Film subtil, aber enorm stark gespielt. Kann man übrigens unter anderem auf Amazon Prime schauen und der weiteren Sorry Baby Moski. Du hast ihn, glaube ich, auch gesehen, Mephisto, bin mir nicht
sicher. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein.
Ja, ich bin so froh, dass du den hier reinwählen, weil das war genau so einer, den ich gerne hätte wollen, in die Top 10 reinwählen. Ja, einfach kurz drunter, irgendwo muss man den Cut machen. Und darum bin ich froh, hast du den drin und hast es da können ausführen, um was das geht. Ich habe den auch wahnsinnig stark gefunden und hat mir wirklich auch gefallen. Sorry Baby, ja. Das ist verdient, ja. Auf dem 6, ja.
Gut, mal. Ich gebe weiter, ja.
Ja, ich habe gerade einen Film, wo eine Frau im Zentrum innen steht. Und zwar ist es ein Schweizer Film, der jetzt ins Oscar-Rennen reingeht. Und es ist Heldin, ist bei mir auf dem 6. Und ich schaue da schnell in die Runde rein.
Ja, wir reden nochmal drüber.
Ja.
Also, das ist doch gut, dort über den. Da warten wir noch drüber. Aber ja, dort auf jeden Fall eben. Er geht ins Oscar-Rennen für die Schweiz und das sagt eigentlich schon alles. Und darum soll er eben auch da vielleicht ein bisschen ändern oder auch später in dieser Top 10 stattfinden. Dann gebe ich weiter, Mephisto.
Also ich weiss jetzt nicht, wenn ich von euren zwei Filmen jetzt Kurven mache zu meinem Sechsten. Das wird sehr, sehr schwierig. Ein Film über Missbrauch, ein Film über die Alltagshelden, tief emotional. Und jetzt komme ich mit der Weltpremiere im Schaumal-Podcast. Der Mephisto hat zum ersten Mal in seinem ganzen Leben, in seinen Top 10, ein musikdominierender Film auf dem Platz 6.
Wow.
Und es ist nicht nur ein Film, der ein Musical ist, eigentlich fast. Es ist ein Film, der erfolgreichste Film vom Jahr 2025 ist, aus kommerzieller Sicht. Es ist der erfolgreichste Film bei allen jungen Leuten. Es ist der erfolgreichste Film auf Netflix. Es ist der erfolgreichste Film von den Abrufzahlen. Und er ist ein riesen popkulturelles Phänomen. Und ich habe gemotzt im Podcast und gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Mein Sohn hat den Film ohne Scheiß, und das hat er noch nie. Mein Sohn ist genau so ein Filmfan wie ich, auf sein Alter bezogen. Er schaut wirklich viele Filme, das ist jetzt auch nicht irgendwie blöd geschnurrt oder so. Der hat den Film 25 Mal geschaut. 25 Mal in einem Jahr. Das ist ja gar nicht möglich. Und dann habe ich mir sagen, jetzt muss ich den nochmal schauen. Und ich habe ihn nochmal geschaut. Und zwar in Ruhe nochmal, konzentriert und nicht irgendwie so mit einem schon halb einschlafenden Auge oder so Abschätzung. Und darum muss ich wirklich sagen, ich kann es nachvollziehen und ich kann es begründen, warum das K-Pop Demon Hunter so ein erfolgreicher und grosser Film ist.
Du hast angefangen mitzingen.
Ja, angefangen mitzingen. Ich habe die verdammten Lieder die ganze Zeit müssen daheim hören. Und ich gebe es zu, das 6 ist auch ein Voting von mir und meinem Sohn. Aber am Ende des Tages habe ich mit dem müssen ergeben. Ich habe mit dem müssen ergeben und müssen sagen, nein, jetzt musst du deine Scheuklappe mal ablegen. Und der Tommy hat es ja gesagt, er hat ja den Film auch ein bisschen gereviewt hier im Podcast, muss ich jetzt auch wieder sagen.
Ja.
Und er hat die Qualität auch ein bisschen rausgehoben. Er ist wirklich, jetzt auch in der zweiten Betrachtung, er ist wirklich sehr gut animiert, er hat einen sehr coolen Animationsstil, er hat mich auch desbezüglich sehr überzeugt. Er hat, und das muss man einfach objektiv sagen, es ist nicht meine Musik, es ist Pop im extremsten Sinn, dass die sich mit K-Pop ein bisschen auseinandersetzen, wissen das. Aber es ist wahnsinnig gut produziert, die Musik, und die ist gut eingebaut im Film. Die Story um die drei Popsängerinnen, Schrägstrich Dämonenjägerinnen, das ist ja das, was eigentlich im Mittelpunkt steht, wo sich gegen andere Musikgruppen müssen behaupten und so weiter und so fort. das funktioniert einfach. Und ich verstehe, warum Junge auf das aufspringen. Und es ist mir 100-mal lieber, sie machen es bei sowas wie bei jedem zweiten Doppel-TikTok-Trend, um es jetzt ein bisschen despektierlich zu sagen. Weil, was mir auch noch aufgefallen ist, das habe ich auch erst später herausgefunden, dass auch die Lieder, obwohl ich es immer, die sind ja zu 90% Englisch, es gibt ein, zwei Lieder, die südkoreanische Textteile haben, aber sie sind vor allem Englisch und wahnsinnige Abrufzahlen. Und sie haben wirklich auch noch gute Botschaften für junge Leute, das hat mich erstaunt, das habe ich nicht so erwartet. Und der Film ist einfach auch ein guter Animationsfilm, es ist übrigens auch mein einziger Animationsfilm, den ich dieses Jahr in der Top 10 habe. Und ich bin also heute das Kommerzschwein. So, und ich habe mich jetzt geoutet als Musical-Fan, das erste Mal.
Mit das wirst du das Leben lang jetzt hören. Das wirst du
das
Leben lang
hören. Das werde ich immer wieder hören. Ich weiss, ihr werdet mich noch in Jahre danach aufziehen mit dem. Ja. Aber ich stehe jetzt dazu, ich habe mich dem ergeben. Ich kann es jetzt nachvollziehen und ich bin jetzt drin. Also ich lasse jetzt die Lieder zwischen
noch. Ich muss jetzt gerade deine Bio ändern, jetzt sind wir auf der Webseite bei uns.
Als K-Pop-Fan. Er muss sich jetzt revealen. Nein, genau. Also noch schnell eingeschaut.
Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, Entschuldigung. Ja,
aber ich muss noch vielleicht
ist ja sicher ein grosses Ereignis.
Ein Riesenereignis für dich als...
als Musical-Hasser, ja.
Wenn es nach meinem 9-jährigen Mädchen würde gehen, die hat noch x-fach gesehen und schwelgt auch im K-Pop Demon Hunters Feeling. Also ich gehe mit dir einig, er ist grandios gemacht, er hat hier bei mir knapp nicht rein geschafft, aber er ist wirklich gut gemacht. Also da muss man Lanzen brechen, ich habe es auch schon erwähnt hier bei «Schau mal». Er lohnt sich, ob jetzt mit oder ohne Kind, man kann sich den antun, er ist cool animiert, er ist wirklich schauenswert, absolut. Also Ich sehe den Point.
Gut.
Genau.
Yes. Der Maske ist sich nicht ganz sicher, was er jetzt zu meinem 6. soll sagen.
Oh. Nein, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe das alles mitbekommen. Okay, ich habe den eigentlich bei mir auf der Watchlist, weil es mich Wunder nimmt, oder? Was da abgeht und dass man den dann gleich so ein bisschen gesehen haben muss, weil es halt eben so als
popkulturelles Phänomen
ist. Und vor allem auch bei den Jungen und ja. Bin ich eigentlich gespannt und schaue dir den sicher noch nachher. Ja. Aber ich bin schon ein bisschen baff ab dir, mein Fist.
Schon, gell?
Aber es ist
hätte dir jetzt nicht
gedacht. Das ist halt Wiederholung, oder? Wenn 25 Mal daheim das läuft, dann
irgendwann ergisst dich, auch wenn nicht jedes Mal dabei warst. Es ist einfach, item. Ja, jetzt hat es mich halt auch mal verwirrt. Bin ich auch mal das Mainstream-Schwein. Gut, wir gehen weg vom Nummer 6, jetzt sind wir beim Nummer 5, oder? Habe ich jemanden ausgeschlossen? Ich mache den Anfang, wo ich ganz frech, obwohl ich den Monolog gehalten habe, weil es könnte mir zwar noch vorstellen, dass ihr den auch noch drin habt, vielleicht täusche ich mich. Es ist schon mein dritter Horrorfilm.
Okay.
28 Years Later ist mein 5. Genau.
Nein, der hat es nicht reingeschafft. Tut mir leid.
Obwohl die letzten 2 Minuten leider fast den halben Film verdorben haben, habe ich einen sehr guten Nachfolgefilm von dieser Years Later oder beziehungsweise Days and Months Serie gefunden. Bis auf die, wo wir hier in der Detailkritik gesagt haben. Der Danny Boyle hat hier nochmal nachgelegt. Das nächste Jahr beziehungsweise dieses Jahr kommt ja der Bone Temple, da haben wir jetzt gerade in der letzten Folge noch kurz etwas angeschnitten. Und ja, ich sage mal so, ich habe ihn von der Machart her gut gefunden, ich habe ihn von der ganzen Storyline her gut gefunden, er hat mich doch mehr begeistert, als ich gedacht habe. Ich habe ihn zuerst draussen gehabt aus der Top 10, weil ich irgendwie gefunden habe, das Ende jetzt mir ein bisschen verdorben. Aber ich musste sagen, ich darf mir den Film nicht schlecht voten, nur weil die letzten 2 Minuten ziemlich Trash waren. Und das waren sie. Also die Kritik ist absolut gerechtfertigt. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Trotzdem hat er von der Machart her, von der Atmosphäre her, von der ganzen Art und Weise, ich habe ihn ja im Kino gesehen. Ich muss sagen, darum habe ich ihn hier jetzt mal so ein bisschen in die goldige Mitte reingewotet und ein bisschen vor die anderen reingeschoben. Ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, wenn Leute jetzt den nicht so hoch raten, weil er sicher einen Angriffspunkt hat. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, bei mir ist es eben vor allem der angesprochene Schluss, den du erwähnt hast. Der hat es bei mir schon ein bisschen versaut, der Film. Darum hat er nicht ganz früher gelenkt. Aber auch hier muss ich auch deine Bio ändern, oder? Jetzt bist ja da, der Horrorfilm-Experte mit schon drei Filmen und im Schocktober. Aber ja.
Ja, so ändern sich die Zeiten. Musical-Fan, ja. Horror-Spezialist, und, ja, das ist, was das 26 alles mit sich bringt.
Genau.
Das ist,
aber, du hast das Stichwort, du jetzt muss ich den reinbringen, weil ich habe den bei den Honorable Mention bei mir, weil das ist perfekte Überleitung. Horror und Musical, der erwarte ich eigentlich, dass jetzt bei dir noch kommt, Chainsaw We're Singing, Mephisto.
Wer nur ein honorable Menschen. Am Brokkor, ja, der ist wirklich
genau, sehr unterhaltsam. Genau, aber das ist einfach bei mir als Erlebnis, wenn du den allein daheim schaust, ist das nur halb so lustig, aber als Kinoerlebnis ist das einfach so grossartig gewesen und eben, dass man das matcht und die haben so viele lustige Sachen drin gehabt, also wirklich grossartig. Genau. Das ist mir jetzt habe ich müssen bringen. Das
können wir aber auch empfehlen für einen trashigen, bierfröhlichen Abend.
Absolut.
So.
Yes. Jetzt ist die das goldige noch Mitte. Die goldige Mitte. Ja, die goldige Mitte begleitet bei mir die Heldin. Heldin Late Shift hat für mich ist ein Schweizer Film, der wirklich können punkten mit verfolgen ja Leonie Benesch in Hauptrolle als Florina Lind in einem Spital als Pflegefachfrau in einer Schicht und wie sich das langsam alles aufbaut und eskaliert eben auch bezüglich der Patienten dem gerecht zu werden, dem Personalmangel, der akut ist, den man kennt und so eben klatschen, leilen, nee. Und ich habe das einen wichtigen Beitrag gefunden. Oder jetzt von der Petra Bonina Volpe, sie hat das umgesetzt, Regie und Autorin gesehen und wie du es hast angetönt, Moski, der ist im Oscar-Rennen, ich finde auch verdient, weil das ist einfach gut gemacht, ist glaubhaft gespielt, auch bezüglich, wie sie es mit den Patienten haben gemacht, es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, die überspitzt sind, über das kann man hinweg schauen, aber es zeigt doch eindrücklich, glaube ich, den Spital- und Pflegefachalltag, oder, wo da leider immer noch nicht so rosig ist. Und ich honoriere das hier, den Film, mit dem fünften Platz bei mir, ja.
Genau, also genau. Ich auf dem 6. gehabt und da gebe ich dir recht. Oder? Und Petra Wolpe hat das super gemacht, weil sie hat so viele Elemente, die sie da wollen reinweben, was es eben zu sagen gibt, oder, aus dieser Situation heraus, dass da Fachkräftemangel herrscht und es gibt so viele Situationen und sie haben das gleich glaubwürdig können reinbringen in das Drehbuch und Leonie Benesch, die das ja einfach dreht, den ganzen Film, oder, wo man quasi die Kamera ihr da immer über die Schulter überschaut und das ist grossartig. Und zu Recht und mal einen guten Schweizer Film, oder? Gibt es nicht so viel. Da tun wir ja eher so ein bisschen darüber ablästern, und dann soll man es auch vorheben, wenn es mal gut ist.
Ja, jetzt ziehe ich mein Ranking in diesem Fall vor, auf die Gefahr, dass wir dann nicht noch einmal genau die gleiche Diskussion führen und erlauben mir meinen vierten Platz von dem 25 zu revealen, das ist eben auch Heldin. Also ich bin eigentlich genau, wir sind eigentlich hintereinander aufgereilt, wie so eine Perlenkette. Und ich habe es sogar noch ein bisschen weiter vorgewaltet. Ich finde es wirklich wieder mal für das, dass insbesondere auch wir die Schweizer Beiträge immer wieder kritisieren, die Schweizer Kinobeiträge, der Mut auch vom Schweizer Kino etwas zu produzieren, wo irgendwo einen Impact hat. Auch die Heimatverbundenheit sind wir auch etwas, was wir immer wieder kritisieren. Hier hat man ein Thema rausgenommen, das brandaktuell ist, ihr habt es gesagt. Und es ist gut aufgearbeitet, es ist auch sehr realistisch aufgearbeitet. Das sagen ja auch Leute aus der Branche. Es hat hier und da gibt sicher Sachen, die vielleicht jetzt nicht so akkurat abgebildet sind, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ein Film. Und er muss auch noch unterhalten und er transportiert, wie ihr sagt, eine wichtige Botschaft, eine sehr aktuelle, immer noch. Klatschen allein lenkt nicht. Ich sage es immer wieder, schon damals habe ich es gesagt, zu der Corona-Zeit. Und ja, ich muss wirklich sagen, Heldin verdient den vierten Platz von mir. Das heisst, ich habe meinen vierten Platz jetzt schon revealed und überlasse die restlichen vierten Plätze jetzt euch.
Ja, ich muss noch das Fünfe nachholen in diesem Fall, jetzt, weil wir das gerade übersprungen haben. Und, aber ich weiss nicht, ob ich das hier kurz machen kann. Ich schaue zum Tommy über. Weil wir haben zusammen eigentlich das im Podcast schon besprochen und haben das sehr, sehr gut gefunden, beide. Und ich rede von Bird, wo ich hier auf das Fünfe gewählt habe. Und er
ich nicke zu. Gut. Jetzt können wir es gerade abtauschen, weil jetzt kannst du über den Film reden und ich sage, es ist dem Fall mein Vieri.
Ja,
ah,
gut, ich können wir das genau zusammennehmen. Und ja, eben, wir haben ja schon in der Folge vorher, es ist noch nicht so lange her, darüber geredet. Hier haben wir Nikia Adams, die Bailey spielt und die ist so ein bisschen in ja, misslichen Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Der Barry Keoghan spielt ihren Vater, Buck, und sie wohnen einfach so in einem ja, irgendwie in einem besetzten Haus innen. Und der Barry Keoghan will aber irgendwie so ein bisschen Drogen verkitschen. Und die Drogen tut er aber aus Kröten rausziehen. Also es hat jetzt so ein bisschen einen gewissen Humor drin, wovon alles andere eigentlich tot ernst ist. Eben die Bailey ist da so ein bisschen ja, zwischen Bank und Stuhl und trifft dann auf den Bird, wo der namensgebende Film ist, gespielt von Franz Rogowski, der so eine besondere Figur ist. Und die erleben dann so ein bisschen schöne Momente zusammen. Und das ist genau das. Also es hat so die Summe von den kleinen, besonderen Momenten heben den Film einfach so auf. Also es ist nicht, es ist ein ganz kleiner Film. Und Nikia Adams spielt da hier auch ihre erste Rolle. Und sie hat wirklich ja, eben so ganz viele kleine, besondere Momente, die den Film ausmachen und wo mir in Erinnerung sind geblieben. Und darum wähle ich da hier auf die 4 oder Tommy sogar, auf die 5 oder Tommy sogar auf die 4.
Ja, also ich kann da mit dir einschwingen, oder? Es ist ja eben dort in Kent, oder? Ein Sozialdrama, auch eben mit der Bailey zusammen, auch ein bisschen Coming Out of Age, oder? Sie ist dort so angehend Teenagerin, oder? Und es ist sehr authentisch für mich abgebildet, eben so die misslichen Situationen, hat da so ein bisschen Ghetto-Vibes, oder? Und auch Gewalttätigkeit, innerfamiliäre, und eben der Bird, wo sie mit ihm dann zusammen befreundet ist und er sie dort ein bisschen rausholt und rauslüpft und sie Bestätigung findet bei ihm und sich wohlfühlt. Also sie hat auch keine Vorbilder, eben wie du sagst, der Vater, der vom Keegan gespielt wird, ist dort kein Vorbild, er ist desolat, er nimmt viel nicht sehr ernst, er ist auch noch so ein bisschen, der Buck ist eine Vaterrolle, die man eigentlich nicht so ernst kann nehmen, weil er eben so ein bisschen verschroben ist. Und sie fühlt sich so heimatlos und das ist unglaublich stark gemacht. Filmisch eben auch sehr
schön. Und zu ihren Geschwistern schauen, oder? Sie
genau.
Hat ein Geschwister, die beim Buck lebt, oder bei der Mutter, bei ihrer lieblichen Mutter, wo aber die sich trennt. Und dort muss sie auch noch zu den Kindern schauen, weil die leben auch in ganz misslichen Verhältnissen, noch mit anderen Problemen. Und das kommt wie alles zusammen, aber mit dem Bird erlebt sie eben eher so ein schöne Momente oder kann vielleicht auch ein aus dem Alltag entfliehen. Und das macht das eigentlich so gut.
Und das wird visuell eben auch gut und akustisch mit dem Sound gut aufgearbeitet, eben auch so die sentimentalen Momente. Einerseits Glaubwürdigkeit, eben ein bisschen den Ghetto-Charakter widerspiegelt, wo sie sich drin befindet, aber dann die Traumwelt, wo sie sich auch ein bisschen drin einflieht, sagen wir mal, und schöne Zwischentöne, auch visuell. Also ein feiner Film, ein schöner Film, das Drama an sich, aber gut aufgefangen. Gute Regie von Andrea Arnold, ist Autorin von diesem Film. Finde ich eine absolute Empfehlung, ja. Genau.
Genau, dann bin ich noch das Vieri schuldig, das Letzte in diesem Fall, wenn wir da ein bisschen drei Folgen durcheinander haben, gewirbelt. Und ich habe einen Animationsfilm auf das Vieri gewählt. Und ich habe eigentlich vorhin schon fast gemeint, wo der Tommy hat gesagt, da kommt ein kleines Kätzchen im Titel. Sei der. Aber ist es eben nicht gewesen, sondern du hast Sorry Baby gemeint und ich habe auf dem 4. aber Flow. Mm. Und das ist ein Animationsfilm, wo eine schwarze Katze die Hauptrolle spielt. Und der Film hat keine Worte, also da redet niemand, sondern es kommen nur Tiere vor und die machen einfach ihre Tiergeräusche. Und das ist wunderschön gemacht. Und die schwarze Katze ist eigentlich so eine kleine Einzelkämpferin, aber dann gibt es eben eine Flutwelle. Und sie muss sich mehr mit anderen Tieren verbünden, für dass sie alle zusammen können überleben und die Flutwellen können, ja, überstehen. Und dann gibt es so eine schöne, wundervolle Reise, ja, so ein bisschen, wo ein bisschen Freundschaften unter diesen Tieren entstehen, aber sie müssen einfach ein Vertrauen zueinander finden, wo sie einfach eben vielleicht nicht haben. Und das ist eigentlich auch grossartig animiert, das Ganze, und mit Musik untermauert. Und das abseits von allen grossen Studios, wo da sind, ist das gemacht worden.
Mhm.
Mit einem ja. Anfänger-Animationsprogramm. Bei mir war ja Flow noch in der letzten Jahresbestliste. Ich habe den noch in den 24er reingenommen. Und darum kann ich dir okay, absolut ja. beipflichten. Ich habe ja. den grossartig gefunden. Das ist eben auch so ein Übergangsfilm. Das ist eben mhm. immer das Thema, das wir gerade angeschnitten haben. Und für mich ist Flow wirklich eine riesen Überraschung, wie man das dem jungen lettischen Mini Team, ich glaube, es war eine oder zwei Personen sogar nur, die diesen Film realisiert haben. Sehr gönnen. Es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Auch hier das Feedback wieder von der jüngeren Generation. Mein Sohn hat den auch gesehen. Er ist, obwohl, wie du jetzt es gerade angesprochen hast, wegen kein Wort, oder? Er hat den auch begeistert geschaut, ist trotzdem sehr gefesselt gewesen von dieser Story, wie man eben nonverbal eigentlich die Botschaften, die Inhalte transportiert. Das funktioniert extrem gut. Also Flow ist eine Bank.
Genau. Ja. Und noch vielleicht eine kleine, eine schöne Geschichte. Ich habe nämlich meinen Kater, ich habe einen schwarzen Kater, darum ist, passt das eigentlich noch gut. Aber auf dem Schoss kam, als ich den Film geschaut und der hat also reagiert auf den Fernseher, was er sonst nie macht. Aber hier auch, weil sie natürlich die Töne auch geben, aber einfach auch, wie sie eben sich bewegen, die Tiere, ist wirklich abgeschaut und dann auch so wiedergegeben in der Animation, wie sie sich eben auch in echt bewegen. Und darum, ja, sehr schön gemacht.
Yes. Ja, jetzt kommen wir zu den Treppli langsam. Jetzt
yes.
Es treppelt. Wir uns, es treppelt. Jetzt gehen wir da in die Bronze rein. So. Wer schmeißt Bronze-Ring?
Ja, Tommy, komm, leg los.
Also, es ist ein Film, den ich erst gerade gesehen habe. Und der hat sich eigentlich für mich so ein bisschen aufgedrängt, hier vor euch zu kommen. Es ist nämlich Sentimental Value. Und vom umgesetzt und geschrieben auch unter anderem von Joachim Trier. Es ist ein Drama, geht darum, der Skarsgård, der Stellan, verkörpert hier einen Regisseur, einen alten, der Familienprobleme hat, erhebliche mit seinen zwei Töchtern, der sich auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Der Gustav Borg ist an sich fast ein kleiner gescheiterter Mann, sorry, der einfach Schuld in sich trägt, weil er eben auch ein bisschen seine Familie hat im Stich gelassen. Und ich glaube, das wird auch im Film immer wieder ganz stark, gehen die Wogen hin und her, eben über die Vergangenheit von der Familie. Da ist irgendwo die zerrüttete Ehe, wo er eben die Ehefrau hat zurückgelassen. Und dann in dem Haus, wo sie ewig gelebt haben, waren ganz viele Ereignisse gewesen. Es wird auch zum Teil nur angetönt, die feineren Töne, manchmal auch wieder konfrontativ, dann, wo seine beiden Töchter ins Spiel kommen. Und ich finde, der Stellan macht es hier für mich mit einer unglaublichen Präsenz, die er eh schon hat. Und auch regietechnisch habe ich es extrem stark gefunden. In vielen speziellen Einstellungen auch. Es lässt auch Raum für das emotional. Manchmal hat es so ein bisschen der Moment, wo man so denkt, bricht es jetzt aus und so, aber dann, wenn dann die zwei Schwestern darüber sinnieren, was da in dieser Familie alles passiert ist, das findet dann so in einer Szene, in einer bestimmten, wo die zwei Schwestern einander austauschen und da bin ich also im Kino wirklich fast ein bisschen aus dem Sessel getrollt, weil das hat mich auch sehr mitgenommen. Also ich muss sagen, mir hat das echt auch berührt in diesen Szenen. Es hat auch sinnliche, schöne Bilder, auch akustisch gut gemacht. Es spielt noch eine Hollywood-Grösse, eine Nebenrolle, Elle Fanning, wo dort noch eine Schauspielerin mimt, wo er casten will. Der Gustav Borg, also er in seiner Regierolle, die er haben will. Aber er schreibt dann ein Drehbuch, das eben eigentlich für die eine Tochter, die so gelitten hat unter dieser Trennung, wäre. Und er will sie eben anwerben, dass sie die Rolle von diesem Drehbuch spielt und sie lehnt es aus Verletztheit zuerst ab und es wogt hin und her. Er hat mich irgendwie bewegt. Ich kann es auch nicht in hundertprozentigen Worten hier ausführen. Ich habe einen sehr guten, tollen Film gefunden mit einem bärenstarken Stellan Skarsgård, der doch auch schon ein bisschen das Alter erreicht hat und er ist fast wie eine Weinmaske, finde ich. Er wird im Alter noch fast besser. Das ist meine Bronze. Jetzt könnt ihr da, habt ihr ihn gesehen? Sorry, ich bin da ja, gerade ein bisschen versunken.
Ja, ich habe noch gesehen, erst vor kurzem. Und ich tue dir Beipflicht, ich habe ihn nicht in die Top 10 reingewählt, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du das gemacht hast. Und ja, das ist ja so ein typischer Film, den wir ja auch gerne haben, wo wir auch immer wieder ja, die so kleinen, besonderen oder eben auch emotionalen Filme, wie wir jetzt eben Bird oder auch Sorry Baby, wo so die Presche reingeht. Und ich habe das ja, bei Sentimental Value auch sehr gut nachvollziehen und auch gut gefunden.
Jo. Ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Bronzen, was denn da kommt. Mögen loslegen.
Soll ich weiterfahren, Moski, oder?
Weißt ja.
Bei mir kommt etwas mit sehr viel Speed, wo wir schon drüber haben geredet. Mein Bronzenplatz ist F1, Formula 1. Der ist ja bereits erwähnt worden. Und ja... Jetzt weiss ich nicht, haben wir den alle, hat sonst noch jemand irgendetwas zu voten, oder ist der schon bei allen
durch? Nein, der ist, ja.
Der ist so weit durch, der hat mit Platz 10 bekleidet, der hat es noch genau. Reingeschnafft, knapp,
in die Aufstellung. Ich habe ja
eigentlich... Bei mir hat er eben jetzt, wie sagt man da, die Startaufstellung nicht so verwünscht, noch hinten rausgefallen.
Also, dann kann ich ja vom jetzt hätte ich falsch gesagt, vom Leder lassen. Nein, warum Bronzeplatz, warum ist der bei mir weit vorne gerutscht? Ich habe, auch dort wieder, ist immer Erwartung und das, was man bekommt. Ich habe nicht so viel erwartet, ich bin nicht ein wahnsinnig grosser Formel 1-Fan. Ich habe früher für Formel 1 geschaut, als ich jünger war. Die neueren Saisons habe ich nicht so verfolgt. Also die neuere Geschichte von der Formel 1 nicht. Bei so in den 90er, 2000er habe ich noch ein Formel 1 verfolgt. Aber was ich hier einfach muss sagen, grossartige Bilder, es ist bereits gesagt worden von Tommy, wirklich seit Rush vom Ron Howard, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, der beste Film, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, finde ich, für mein persönliches Empfinden. Kommt nicht ganz an Rush her, aber ist doch wieder mal so ein Film, der wirklich zeigt, grosse Hollywood-Produktionen hier in Form von einem Streaming-Dienst können gut sein und ist vor allem auch mal ein guter Film von Apple TV+. Weil sonst kritisieren wir ja eigentlich die Filme von Apple TV Plus immer sehr, sehr stark und loben die Serien. Und hier haben sie wirklich gezeigt, auch mit der Zusammenarbeit, es ist sehr nah am Geschehen, nah an der Realität. Moski, hilf mir schnell, du schaust ja die Serie, was sich ja mit dieser Rennstall...
Ja, Drive Geschichte. To Survive.
Drive to Survive, genau. Man merkt dass Hamilton mit produziert hat und so. Also man merkt, man hat hier wollen, etwas... Zwar eine erfundene Story hat man wollen wiedergeben, aber man hat wirklich die Authentizität, die hat man wollen und die hat man hergebracht. Er ist wahnsinnig gut gemacht. Er hat so in seiner Machart, wenn er die mit den Bildern mitreisst, hat er für mich auch so ein bisschen die Mission Impossible Vibes gehabt. Nicht wegen
also der Story, aber so von der... Also ist das Top Gun Team,
das
das
genau, das merkt man extrem. Mhm. Insbesondere in diesen Cockpit-Bildern, in diesen Rennsequenzen. Das ist sehr gut geschnitten, sehr gute Kameraarbeit. Das ist mit der Sound ist hervorragend. Ich habe jetzt nicht eine ultra teure Anlage daheim, aber eine solide. Und das merkt man einfach, die haben wirklich das Gesamtpackage, das hat verhält. Und er hat extrem gut unterhalten. Ich habe mit meinem Vater geschaut, der früher auch viel Rennsport geschaut hat. Und er hat ihn auch sehr, sehr gut gefunden. Ist wirklich eine absolute Empfehlung. Und mein Bronzeplatz, der Tommy hat ja schon viel dazu gesagt, darum Formel 1 wieder mal so ein bisschen Blockbuster, der gut ist.
Ja, und eben auch für Leute, die nicht Formel 1 im Hut haben. Also ich nehme als Beispiel meine Tochter, die schaut nie, nichts, die hat keine Ahnung. Und die ist nicht zweimal in Kino schauen, weil sie ihn so gut gefunden hat. Also es sagt ja auch etwas
aus. Wow. Ja, cool. Genau.
Dann bin ich auf meinem 3. Und Biopics haben ja so einen kleinen Höhenflug im Moment, oder? Und über jeden Musiker und über jede Musikerin kommen Biopics raus. Und ich schaue die eigentlich nicht. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Und es braucht auch nicht für jeden jetzt da ein Biopic. Und dann schaue ich eins und das hat mich einfach voll auf dem falschen Fuß verwutscht. Und darum hier auf das 3. Better Man, wo es um Robbie Williams geht. Und irgendwie eben, wie gesagt, das ist auch klassisch, oder irgendwie, du siehst da schnellen Erfolg, du siehst den Aufstieg mit Take-Taten, was man hatte, und dann einen Absturz mit Drogen und dann wieder Versöhnung am Schluss. So das Klassische, und gleich hat es mich einfach vollgepackt und emotional dann auch mit einem Finale dort, wo mich einfach mitgerissen hat. Ich weiss nicht, wie gesagt, im richtigen Moment vielleicht auch gut.
Du musst ja die wichtigste Prämisse vom Film noch sagen.
Genau, ja, da komme ich noch drauf ein. Ja. Das ist, er ist nämlich dargestellt als Affe, also er spielt nicht selber, sondern der Jono Davies spielt eigentlich der Robin Williams, aber Robbie Williams, also der andere, das ist eine andere Person und der Schauspieler sieht man eigentlich gar nie, weil man sieht eigentlich immer eben CGI als Affe dargestellt und das ist eigentlich die beste Entscheidung, die sie eigentlich machen können. Ist zwar ein bisschen fies für den Jono Davies, sagen sie jetzt nochmal, weil man den nicht sieht, aber es passt super für mich, CGI ist auch gut gemacht, das kommt da gut rüber, also auch als Kind, wo es ein kleiner Affe ist und dann zum Erwachsenen. Am Anfang ist es vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann geht das eigentlich sehr schnell und ich habe das super gefunden und für mich hat das sehr, sehr gut gepasst. Oder wie ist das euch gegangen?
Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe viel darüber Trailers gesehen und Ausschnitte, ich habe es selber noch nicht geschaut. Kann ich nicht viel dazu sagen.
Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Der ist bei mir in der Jahreswatchlist so ein bisschen untergegangen. Aber der einzige, der generelle Dämpfer von diesem Film ist, dass er ein unglaublicher Kassenflop war. Und weit, weit, weit hinter den Erwartungen ist zurückgeblieben. Und ein Teil davon vermutet man, glaube ich, eben auch, weil ja der Robbie Williams halt wirklich auch, insbesondere in den USA halt kein grosser Star ist. Und das, ich glaube, die Einnahmen aus den USA, die haben dem Film komplett gefällt. Die Amerikaner haben den überhaupt nicht angenommen. Und auch dort, wo er ein Star ist, ist er weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Warum, kann ich mir jetzt gar nicht so erklären. Vielleicht, weil seine grosse Karriere auch ein bisschen durch ist. Nicht mehr so präsent ist.
Ich weiß es nicht. Ding so ein bisschen abgeschreckt.
Oder das kann genau.
Schon sein, dass du sagst, warum soll ich das schauen? Aber von mir wirklich eine absolute Empfehlung. Es kommen auch alle Songs kommen vor. Also schaut das und hat mir gefallen. Ja. Eben so ein bisschen wie, für mich ist das, also klar, Manni, seine Musik, noch früher auch mehr gehört. Ich glaube, das muss man ein bisschen mögen, bei jedem Biopic, wo man schaut. Aber nichtsdestotrotz, ja, bin ich da voll, hat es mich voll verrutscht.
Ja, Okay, jetzt kommen wir ja schon direkt in das langsam silbrige Element hinein. Und ich glaube, ich reveale mein Silber. Wir haben auch schon hier bei «Schau mal» darüber geredet. Und der Moski hat gesagt, du hast du den gesehen. Wir waren beim Znacht als Team und dann kommt der Moski da. Es gibt da noch den Film «Train Dreams». Und dann sage ich, ja, den muss ich noch nachschauen. Und siehe da, der «Train Dreams» hat mich wirklich mitgerissen und hat mich hier zu dem Silberplatz geführt. Es ist ein Roman von Dennis Johnson. Und wir kommen zurück zu Sing Sing, nämlich der Regisseur ist hier der Robert Greiner wieder. Und Robert Greiner hat das hier sensationell verfilmt, finde ich. Es ist am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir verfolgen einen Wanderarbeiter, einen Holzfäller, der mehrheitlich auf Bahntrassen unterwegs ist. Also es ist so ein bisschen in dem Sinne das Zeitalter von Industrialisierung, von Dampflokien, die da durch Amerika durchgehen. Und ein hartes Leben und er muss sich dort durchkämpfen. Der Robert Greiner, verkörpert von Joel Egerton. Und das ist auf Netflix gekommen, das ist gar nicht beworben worden. Das ist ganz subtil mal irgendwo auftaucht. Ich habe einen Trailer gesehen und der Moski hat mich dort hergeschoben. Und merci, dass ich den dieses Jahr noch geschaut habe, weil das zeigt, es hat sich gelohnt und es ist in der Stimmung, in den Bildern. Also es ist, mich schmeckt schon hier der Wald durch den Film durch. Also wortwörtlich, das könnten wir glauben, weil das ist so schön festgehalten, in ganz stillen Momenten auch, wie das Holz gefällt wird und wie das verarbeitet wird, die Bedrohungen, die sich da stellen. Aber es ist so ein bisschen mehr der Fokus auf das Ganze mit der Lebensgeschichte eben. Was ist der Sinn vom Leben? Auf eine ganz subtile, stille Art. Und es hat auch so die dramatischen Momente, wo eben Sachen passieren im Leben, wo man fast nicht kann verkraften und gleich auch wieder selber muss daraus rauskommen und Kraft schöpfen und weitergehen. Und am Schluss bleibt für mich einfach überwältigende Joel Egerton, der das glaubhaft spielt, der das schön spielt, dort Nebenrolle, die Felicity Jones als seine Frau, als Gladys Greiner. Es ist ein Ode an das Leben, es ist ein schlichter Film, aber grandios gemacht, in schönen Bildern, in einem 4:3 Format. Gebt euch das auf Netflix. Für das lohnt sich auch wieder Streaming. Also da hat man sogar in einem Kino für mich können bringen, obwohl das schwierig ist, so etwas zu bewerben. Aber schön gemacht und auch ein bisschen ein Ort an das Kino, also an Cinema, sprich wegen den Bildern, obwohl er eben hier nicht gelaufen ist im Kino, nur auf dem Stream. Und ja, das mit Platz 2, Train Dreams.
Ja, schön.
Leider noch nicht gesehen. Ich habe
noch gut gefunden.
Ja.
Genau, ich habe noch gut gefunden, nicht in Top 10, aber ich habe das ja empfohlen und dann auch die Botschaft oder so, was ist noch mein Ziel im Leben, wo will ich noch her und wo dort so ein bisschen angesprochen wird, also sehr schön. Und eben wie du sagst, oder, die haben das rausgehauen, neben Stranger Things kommt dann so etwas raus, wo sonst völlig untergeht. Und darum können wir es nur nochmal sagen. Oder schauen Train Dreams und nicht nur das, was immer zuvorderst auf der Empfehlungsliste steht, geht von Netflix.
Genau.
Ja, Silberplatz. He? Jetzt muss ich auch noch einen nachschieben. Jetzt habe ich ja doch ein paar kommerzielle rausgehauen, ein paar grössere Filme und jetzt kommt noch ein verhältnismässig kleiner Film. Auf meinem Silberplatz ist «The Last Viking» oder «Therapie für Wikinger». Da weiss ich gar nicht, ob ihr den gesehen habt. Muss ich das als erstes fragen.
Noch nicht gesehen. Läuft ja aktuell im Kino.
Ich bin ja sowieso, genau, ich bin wirklich also selten wieder mal von so etwas begeistert gewesen. Also natürlich erstens mal der schwarze Humor, wo der Andres Thomas Jensen lebt in seinen Filmen, der kommt natürlich hier wieder voll zum Tragen. Und das ist jetzt seine neueste Auskopplung. Und er ist doch schon lange im Norden oben vertreten mit diversen Filmen. Und er hat wirklich grossartige Filme produziert in der Vergangenheit. Und hat sich auch schon in drei Büchern versucht und Therapie für Wikinger oder The Last Viking, wie er im Englischen heisst, ist für mich ein absolutes Highlight aus dem Norden und eigentlich auch generell als kleiner Film. Ich kann schnell sagen, um was es geht. Der fünfte, der Anker, gespielt von Nikolai Likas, grossartiger nordischer Darsteller. Ihr werdet ihn sofort erkennen, wenn ihr sein Gesicht seht. Verbüßt eine 15-jährige Haftstrafe wegen einem Raub mit Todesfolge und wird nachher aus dem Gefängnis entlassen. Und vor seiner Verhaftung hat er die Beute, das Geld versteckt und die Polizei hat das nie gefunden und er weiss aber, er hat den Aufenthaltsort von diesem Geld seinem Bruder, am Manfred, gesagt. Und er ist der Einzige, sein Bruder, der weiss, wo das Geld jetzt ist. Und leider ist es aber so, dass der Manfred ein Kindheitstrauma hat und entsprechend psychisch sehr, sehr labil ist. Und er hat seine Erinnerungen, wo das Geld könnte sein, sind sehr verschwommen. Und jetzt kommt also der Anker aus dem Kino, aus dem Gefängnis und muss jetzt eigentlich schauen, was sein Geld ist und mit seinem Bruder das zusammen. Und nachher begeben sie sich gemeinsam auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit, um das Geld wieder zu finden. Und was hier einfach krass ist, ist und was mich so wahnsinnig mitgerissen hat, erstens mal der Umgang mit psychischen Erkrankungen, wo wirklich sehr, sehr schwierig ist für viele Leute. Es sind ja sehr viele Leute betroffen, hier auch Triggerwarnung, wo hier so mit einem krassen, schwarzen Humor aufgearbeitet wird. Und das muss man gerne haben. Ich habe das gerne. Ich habe auch Produktionen wie Adams Äpfel und so grossartig gefunden. Und das ist hier natürlich, wer das schwierig findet, der Umgang. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das Gegenteil von dem Film, wo du, Okay Baby, oder wo du gesagt hast, genau.
Sorry Baby,
Entschuldigung. Was du vorher beschrieben hast, was ich ja nicht habe gesehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie eine Antithese zu diesem Film, so wie ich das rausgespüre, obwohl ich diesen Film nicht habe gesehen. Er ist wirklich voll auf 12 und geradlinig. Du siehst wirklich wie ein grossartiger Mads Mikkelsen, der hier der Manfred spielt, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Natürlich ein super Darsteller mit einer grossen Vita, wo hier, also Selbstmordversuche und alles, also es ist wirklich ganz, ganz schwierige Themen, aber irgendwie schafft es der Jensen hier, das so grossartig aufzuarbeiten. Und ich will da nicht revealen, was dort noch alles passiert, in die Reise, in ihre eigene Vergangenheit, aber das ist ein Film, den muss man sehen und der Film ist wirklich wichtig und schaut den, lasst euch auf das ein, lasst euch von diesen Themen nicht abschrecken, habt nicht Angst vor dem schwarzen Humor, wo im Norden nun mal bei gewissen Autoren und Regisseuren eine grosse Tradition hat. Das ist ein Film, den muss man einfach gesehen haben und ist meine kleine Perle vom 2025.
Voilà.
Genau.
Da hast du gemerkt. Ja, auf der Watchlist, ja. Genau.
Habe ich mir noch rein murksen auf der Zielgerade, ganz knapp, wo er gerade ganz weit vorher gewollt. Genau. Aber grossartig. Also wirklich, die beste, ich sage es ganz ehrlich, für mich die beste Rolle von Mads Mikkelsen seit 20 Jahren oder so. Also wirklich krass gut. Wirklich sehr, sehr gut.
Oh, das ist ein Statement. Ja.
Ja, da bin ich gespannt. Genau. Bin ich gespannt. Ja, der fehlt so. Mein 2 und ich glaube, ich tue das ein bisschen die Schlussdiskussion anzetteln, weil ich kann mir darum fast nicht vorstellen, dass dir hat ja nur noch einen Film offen und diesen Film nicht in
euren Top 10. Ich habe gedacht, wir das erste Mal in der Geschichte ein Triple auf Mais. Und jetzt scherst du wieder aus.
Ja, ich schere aus.
Nein, ich habe mich so gefreut, es wäre so lustig gewesen.
Nein, ich habe das natürlich schon
so antizipiert.
Aber extra, nein, nicht extra.
Hätte wohl querschlagen
müssen. Du den Erden gründen, warum, genau, ich bin immer so ein bisschen Rebell, ein bisschen. aber ja, ihr wisst, was kommt. Auf meinem 2 ist, glaube ich, der Film, der in keiner Top 10 Liste fehlt, von allen Filmkritikern das Jahr. Und das ist One Babel After Another.
Dann müssen wir die Diskussion auf später verschieben.
Nein, wir können das gleich machen, genau. Und jetzt sage ich am Schluss noch, was meine Nummer 1 ist. Oder?
Genau.
Aber ich glaube, ja, zu Recht bei uns, jetzt vorne, der Film ist, glaube das Highlight, da kommt niemand drum um, von Paul Thomas Anderson, der ja schon manchmal hat bewiesen, dass er Filme machen kann. Und auch hier wieder, also das stimmt einfach alles, oder? Grossartige Regiearbeit mit den Bildern, mit der Musik und dann einfach noch der Cast dazu, oder? Wo gerade jeder den Oscar gewinnen oder jede. Also das ist einfach ganz, ganz grosses Kino. Und warum? Darum gehen wir in Kino, oder? Wegen genau solchen Filmen, oder?
Ja, und also, ist ja mit vielleicht einer unglaublichen Spielfilmlänge und nie langweilig. Unglaublich gut geschrieben, gut produziert. Du hast nie das Gefühl, du bist jetzt irgendwie am Abdriften, obwohl es ja nicht ein Popcorn-Film ist. Aber es ist wirklich krass, krass gut.
Und auch hier wieder, oder, sind wir wieder beim Humor, oder? Es hat ja auch ganz schwierige zeitgemäße Themen, oder? Ja, die hier reinschwingen, Totalitarismus oder eben Rebellion und nennen. Auch Rassismus, politische Querelen und. Also er ist ja sehr aufgepumpt im Moment, auch gerade mit zeitgenössisch aktuellen Themen. Und das schafft der Kurve unglaublich gut, oder? Dass er einfach auch so Schmunzler und überzeichnete Figuren hat. Also der Sean Penn, oder, wo man da als Colonel Stephen Lockjaw einfach sieht. Es ist ein Ode, eben so ein Militarist, wo er einfach so stocksteif verkörpert. Eben, er ist schon der, glaube ich, nominiert für einen Oscar, Nebendarsteller und auch bei den Golden Globes, whatever. Also eben stark und man denkt immer, okay, der Leonardo DiCaprio, bringt er es noch? Er spielt ja da die Hauptrolle, der Bob. Und er bringt es. Also man kann es einfach nicht anders sagen. Man kann allen Kritikern nicht Lügen strafen, dass man findet, hey, der Leonardo DiCaprio ist ein sehr vielseitiger, nach wie vor ein begnadeter Schauspieler. Wenn er das richtige Drehbuch in die Hänge bekommt und eine richtige Rolle, macht einfach nichts falsch. Und der Sensei, der ist beim Mephisto eh schon gebucht. Also.
Ja, das haben wir schon vertäuft. Nein, genau. Er ist wirklich. Also, ich kann das Gleiche sagen. Für mich war es einfach eine Nummer 1 gewesen, was sich aufgedrängt hat, das Jahr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, er wird seine Rolle auch an den Preisverleihungen spielen. Und ich meine, mit dieser Vita, die Paul Thomas Anderson hat, da kannst du einfach auch nicht viel falsch machen. Also, das ist schon krass. Also, was er für eine unglaubliche Qualität da bringt, oder, in diesen Jahren. Er hat nicht eine ausufend grosse Filmografie, aber einfach eine, die mit unglaublicher Qualität gesegnet absolut, ist. Also, das muss man einfach sagen. Absolut. Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, Licorice Pizza, die ich euch ja auch empfohlen habe, noch damals.
There will be blood,
grossartig, also das ist wirklich, was willst du da noch? Also das ist einfach nur ein Sammelsurium von blöd gesagt, Jahrzehnte, Jahrhundertfilmen oder so, also das ist schon krass.
Ja, wo eigentlich auch so ein bisschen untergeht, oder? Wenn man von den grossen Regisseuren spricht, ja, nennt man ihn nicht so als erstes, oder? Es sind andere, die top of mind sind, aber er hat ein unglaubliches Palmarès und beweist das auch wieder hier, oder? Mit allem, oder? Dass er eben das kann, dass er Schauspieler und Schauspielerinnen kann, weißt, zu Höchstleistungen treiben, oder? Also eben schon nur hier, oder? Wer gewinnt die beste Nebenrolle, oder? Ist der Sean Penn oder der Benicio del Toro? Das wird schon schwierig, oder? Und das
aus dem gleichen Film raus, ja, oder? Absolut.
Ja, und das ist wahnsinnig, oder? Und nachher kommt noch alles andere dazu, oder? Also wenn ich schon nur daran denke, die Einstellung am Schluss, die Autofahrt, oder? Das Verfolgungsjagd, wo es so auf und runter geht, oder? Das ist einfach nur grandios gemacht, oder?
Ja, aber du sagst, oder, es ist ein Komplettwerk, es ist kameramässig sehr gut in Szene gesetzt, es ist aber auch das Pacing, wie du hast gesagt, Mephisto, der Film geht fast 2-3 Viertelstunden lang und man hat das Gefühl nicht. Oder? Bei diesen Filmen windet man sich und denkt, wann ist jetzt der endlich durch? Hier hast du es nicht. Der rutscht durch den Film, der wird nicht langweilig, der hat ein unglaublich gutes Pacing, bis hinten raus eigentlich, bis ins letzte Ding rein. Also, es ist natürlich nicht Perfektion, das fasst es nicht, aber unglaublich gut ausgeführt in Regie und eben auch mit den Höchstleistungen von gewissen Darstellern. Also, wenn man das so herbringt, ist es hohe Filmkunst und das kann ich da hier voll unterschreiben, darum auch mit Platz 1 hier. Also, absolut ja, verdient.
Ich kann nicht mehr viel anfügen, den müsst ihr unbedingt schauen, wenn ihr im Kino nicht gesehen habt, holt ihn nachher, sobald er verfügbar ist. Ich glaube, er ist noch gar nicht verfügbar, irgendwo auf Abruf, wenn es mir recht ist. Sollte aber dann auch gleich passieren,
müsst ihr
noch nachliefern. Ja. Und ist einfach ein grossartiger Film und zu Recht, die guten Kritiken sind hier wirklich zu Recht angebracht. Ja. Genau. Auch meine Nummer Goldige 1 vom 2025. Genau. Jetzt ist ja der Moski noch offen.
Oh ja, aber
ich bin Moski.
Jetzt sind wir ganz stumm.
Moski, Moment. Bevor du das jetzt releasest, muss ich noch etwas schnell in einer Minute anfügen. Ja, ganz ja, am Anfang von unserer Folge habe ich gesagt, ich komme noch mal auf etwas zurück. Und ich habe wirklich auf den letzten Drücker noch der neuen Knives Out-Film, wo der Tommy bereits etwas darüber gesagt hat, auch geschaut. Und ich habe den nicht mehr reingenommen. Aber, das ist meine einzige grosse Honorable Mention, die ich noch schnell erwähnen möchte. Das ist wirklich einer der besten Agatha Christie angelehnten Filme der letzten Jahre. Und ich kenne alle Klassiker. Ich kenne Hercule Poirot Klassiker, ich kenne sie alle. Sir Peter Ustinov, Rest in Peace. Ich kenne sie alle. Dass man jetzt bei einem dritten Teil nochmal so ein Qualitätslevel aufschrauben kann, hätte ich nicht gedacht. Und das wollte ich noch zum Tommy ergänzen. Schaut den unbedingt. Der ist besser, als man denkt. Nach einem eher enttäuschenden zweiten Teil, einem soliden ersten Teil, war das eigentlich der Beste für mich aus dieser Reihe. Und ist überraschend gute Charaktere und für mich ein bisschen eine Überraschung gewesen, muss ich wirklich sagen. Aber er hat es nicht ganz reingeschafft. Das wollte ich noch schnell anfügen. Und jetzt! Goldene 1! Jetzt bin ich aber gespannt. Ist es das wieder irgendein Insider-Romanzenfilm? Irgendwie, keine Ahnung, wo wieder niemand auf dem
Radar ist. Movie.
Irgendwie,
nee, überhaupt nicht.
Blank, nicht.
Ist wahr. Und eigentlich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja keinen Horrorfilm drin, aber ich habe natürlich nur einen Horrorfilm auf die Eis aufgewählt. Aber er ist halt nicht so klassisch Horror, erst gegen Schluss raus. Und vorher kommt noch so ein bisschen viel anders. Ich war mit dem Tommy im Kino gewesen, und das ist Blood and Sinners.
Wow, mate! Holy shit! Genau. Okay.
Okay!
Und der Film von Brian Coogler und mit einem doppelten Michael B. Jordan, der sich spielt als Zwillingsbrüdchen. Und ja, der hat es mir eigentlich angetan. Ja, der, nachdem dass ich den gesehen habe, ist zwar relativ früh im Jahr rausgekommen, schon auf meine Eis. Da, und da ist irgendwie nicht mehr weggerückt. Auch One Battle After Another, den ich natürlich hervorragend finde und ganz so gut auf die Eise können. Auch hier habe ich so ein bisschen abgewogen und irgendwie ist mir Blood and Sinners, oder auf Englisch heisst er nur Sinners, ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben. Auch, muss ich sagen, wegen der Musik, die da drinnen vorkommt. Also der Michael B. Jordan, der eben da als Smoke und Stack. Übrigens gibt es dort noch eine gute Anekdote. Im Abspann kommt er nämlich als Michael B. Jordan und Michael A. Jordan, wo er sich selber spielt. Und sie kommen zurück, wieder in ihre Heimatstadt und spielt irgendwie, hilft mir Tommy, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Zeit in so ein bisschen 20er Jahren oder so. Oder?
Ja, ah, 30er,
kommen wieder zurück, sie sind so ein bisschen Schlitzohren, so ein bisschen Dreck am Stecken, etwas. Und auf jeden Fall tun sie so ein bisschen wie eine Bar auf, wo aber dann vor allem für People of Color Leute sind. Und das, also das wird dort so ein bisschen Rassismus, der natürlich zu dieser Zeit auch das Thema war, wird reingewoben. Und dort machen sie eben viel Musik. Und die spielen dort und das machen sie mit einer grossen Leidenschaft und wirklich bluesmässig und das geht ab. Und man mich eben gut erinnert, der Tommy ist neben mir gehockt und hat den Fuß im Takt bewegt. Und das passiert ja nicht einfach so und das zieht sich durch. Und klar artet es dann erst so ein bisschen in diesem Horror aus, den Schlussmoment. Das tue ich nicht verraten, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Also es wird ja noch ein bisschen blutig. Und ja, das ist ja eben das Horrorgenre, bin ich auch wieder ein bisschen reingekommen. Und darum ist mir dann einfach geblieben, so die Mischung wirklich aus allem, oder auch aus verschiedenen Genres, die da reinspielen. Eben einerseits Horror, mit der Musik, aber auch die wahnsinnig schöne Szene, die so ein bisschen philosophisch ist, oder was so ein bisschen Zeit und von verschiedenen Kulturen werden dort reingewoben. Aber dann eben so ein bisschen das Rassismus-Thema, das noch reinspielt. Also es vermischt sich hier sehr viel. Das haben sie wunderbar für mich eigentlich gemacht. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und darum auf mein Eis aufgekommen.
Okay, ja. Ja, also ich finde es eben noch gerade erstaunlich, aber ich bin dort eben bei Blood and Sinners, bei Sinners selber, bin ich eben immer so between, oder? Eben, wie du sagst, die musikalischen Elemente haben mich mitgerissen, aber es haben mich eben dann gewisse andere Elemente halt wieder ein bisschen rausgenommen. Aber ja, das ist auch ein bisschen der Cup of Tea oder der Taste, den man gerade hat, auch dann, oder? Wo man den Film sieht und was man mit dem Film eben auch persönlich verbindet, oder? Ich glaube, das ist auch immer etwas, also wo halt der persönliche Eindruck, der bleibt hängen, oder? Darum, bei dir ist der
für mich, hat, so stark. Für mich hat Sinners einfach einen Bruch gehabt und darum konnte ich ihn nicht vorwalten. Und dieser Bruch kommt im letzten Drittel nach dieser grossartigen, wirklich grossartig inszeniert und gemachten musikalischen Szene, wo da mit dieser Reise durch die Zeit. Das ist eben wirklich genau, ja. Grossartig. Mhm. Was hinteraus nachher aufgelöst wird, also der sogenannte Horror-Part, da war mir einfach zu platt gewesen. Da war mir einfach zu platt gewesen. Da spielen sie zum Teil wirklich Elemente, die wirklich Twilight-Niveau haben für mich noch rein. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber, muss man wirklich sagen, er ist gut gemacht, musikalisch top, absolut, da bin ich bei dir. Für mich hat es einfach der Suspense-Horror-Teil, da war mir zu platt gewesen, und darum konnte ich ihn nicht in die Top 10 reinnehmen. Aber der Rest des Films war für mich persönlich auch sehr, sehr gut gewesen.
Ja gut, dann haben wir es durch.
Yes,
Jubiläum!
Pada!
Sie ist durch. Die besten Filme vom 2025, wir sind durch. Und ich freue mich auf weitere 100 Folgen, sage ich schon mal. Hoffentlich ja, in dieser auch. Konstellation. Yes. Ich hoffe, es verleidet mich nicht und wir fahren weiter. Und wenn ihr wollt, mehr über uns wissen, mehr über wie es weitergeht und was wir eigentlich alles noch planen, das kommt alles nach. Und wir werden in der kommenden Schnapszahl-Folge noch ein paar speziellere Sachen, haben wir uns vorgenommen, werden wir das noch ein bisschen aufarbeiten. Darum ist das hier schließen wir also die Folge 100 mit dem Besten aus dem 2025 im Kino ab. Und jetzt haben wir ja noch gesagt, wollen wir ein bisschen einen Ausblick machen. Also ich habe die auch so verstanden, Moski. Was erwartest du vom Kinojahr? Wir gehen noch nicht auf ihn, wir machen ja dann noch Vorschau. Aber was erwartest du vom Kinojahr 26? Ganz generell.
Also eigentlich mehr als vom 25, das haben wir ja schon ein bisschen vorweggenommen. Ist ja für mich so ein bisschen durchzogen gewesen. Und jetzt im 26 kommen natürlich schon die grossen Blockbuster, wo wir alle drauf warten. Und klar, das hat wieder Erwartungen, die das schüren. Und das ist immer ein bisschen gefährlich, ob dann auch die Erwartungen erfüllt werden. Aber ich glaube schon, dass da bei diesen Blockbuster, die jetzt kommen, dass da der ein oder andere dann auch wird oben ausschwingen Ende Jahr. Das glaube ich schon.
Ja, und bei mir persönlich ist es, glaube ich, auch ein bisschen die Spannung auf die Vielseitigkeit, die jetzt wieder ein bisschen Einzug halten könnte. Bezüglich der amerikanischen Produktionen, auch vom Studio A24, merkt man, kommen wieder extrem wertvolle Produktionen, die auch kinofähig sind, die man auch gerne darf schauen ins Kino. Also ich finde, es ist eben gerade so wichtig, dass man die kleinen Filme, also eher Storytelling-basiert sieht, aber natürlich auch wieder im Hinblick auf das grosse Kino, IMAX, Blockbuster-Filme, wo oder Christopher Nolan namentlich wird auffahren und. Da kommen wir ja dazu. Also, dass die Vielseitigkeit vom Kino erhalten bleibt und wieder lebt, oder? Also, auch ein bisschen die
Independent. Ich habe ein bisschen Angst, oder, dass die genau untergehen in diesen Blockbuster-Flut, die jetzt kommt, oder? Die Leute gehen auch nicht so viel im Kino, wie wir das machen, oder? Die gehen zwei, drei Mal vielleicht im Kino im Jahr, oder? Und dann gehst du den Blockbuster schauen und nicht die kleinen Filme. Und da habe ich ein bisschen Angst. Aber ja, wir werden es sehen. Hört unsere Top 10 wieder und wir geben euch dann auch die kleinen Tipps oder auch zwischendrin, wenn ihr in der Podcast-Folge, gehen wir sicher auf die drauf ein. Oder?
Genau. Und ich finde, das ist eben auch genau das, genau die versteckten kleinen Perlen, die man euch manchmal präsentieren kann, genau das lohnt sich eben manchmal sogar auch für eine grössere Leinwand zu sehen, ob wenn es nicht gerade nur ein Tatschbaum klebt, sondern wenn man auch mal einen gemütlichen Abend erleben will und eine kleine sinnlichere Geschichte auf der Kinoleinwand möchte sehen. Von dem her habe ich schon mal fertig. Ich wünsche euch einen guten Start in das 2026, Film- und serienmässig. Bleibt am Ball, wir werden euch weiterhin mit den nötigen Sachen versorgen. Bis dann, einen schönen von mir.
Ja, von mir auch, auf die nächsten 100 Folgen, die paar nächsten haben wir schon geplant, also da kommt weiterhin etwas von uns und sage ich Tschüss und gebe die letzten Worte an Mephisto.
Ja, merci für alle, die bis Folge 100 bei uns noch dran sind oder immer sind dran geblieben, das ist wunderbar und wir gehen auf die nächsten 100 los, wie ich gesagt habe, und wir fädeln aus dieser 100. Jubiläumfolge. Wir hören uns bald wieder mit weiteren Themen. Kommen gut in das Kino- und Serienjahr. Tschüss zusammen.